Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original.
Meldet sich zu Folge 125 einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen hier zu einer neuen Folge Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir sind pünktlich wieder da zum Kracher des Spieltages, zum Kracher des 26. Spieltages. Mein Name ist Leon Ginzel und neben mir scharrt schon ein Mann mit den Hufen, der nochmal den Bleistift gezückt hat, sich noch ein paar letzte Notizen gemacht hat. Und nein, es ist nicht Thomas Tuchel, es ist Paul-Henning Schneider.
Ja, herzlich willkommen, liebe Doppelspitze-Fans. Willkommen Leon, willkommen FC Bayern, willkommen Borussia Dortmund.
Ja.
Denn heute steht es an, dass ich glaube 108. deutsche Klassiko, wie man ja sagt, zwischen den beiden Vereinen, da sehen wir Oliver Kahn, der noch einigen auf der Ehrentribüne des FC Bayern die Hand schüttelt.
Es war Hansi Flick gerade. Hansi Flick, Ex-Bayern-Coach, jetzt Nationalcoach. Noch, wer weiß wie lange.
Ja, der ja auf der Pressekonferenz für die Nationalmannschaft konfrontiert wurde mit, ich würde sagen, der News so der letzten 2 Wochen.
Ja.
Thomas Tuchel beerbt Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern.
Es ist ja so viel passiert, seitdem wir da waren, das letzte Mal. Also Welten haben sich hier geändert. Während die Bayern-Fans hier nochmal ihre Choreo zelebrieren für die Stadt und den Verein, ist heute das Motto des FC Bayern in diesem, ja, vielleicht wichtigsten Duell der Saison. Denn sollte Dortmund hier gewinnen heute, sind es 4 Punkte vor den Bayern. Und dann riecht es doch noch mehr nach einer Meisterschaft aus dem Pott. Sollten die Bayern das Ding aber holen, jetzt ist Anpfiff, dann dreht sich das Pendel wieder und Tuchel feiert einen ersten wichtigen Sieg und ein Ausrufezeichen wird dann gesetzt. Und all das werden wir natürlich heute parallel hier besprechen, auch diese merkwürdigen Umstände dieses Transfers. Denn Dortmund kommt hier gleich, gleich die erste Ecke geholt. Die haben richtig Feuer, nämlich die Borussen. Denn dieser Wechsel auf dem Trainerstuhl der Bayern war natürlich auch umstritten. Viel diskutiert, auch jetzt gerade im Vorfeld nochmal. Gab es einen kleinen Vulkanausbruch mal wieder. Vulkanausbruch, den hat man schon lange nicht mehr, den Olli.
Das stimmt.
Der ein bisschen abging, weil Lothar hat ihn ein bisschen getriezt, ne?
Ja, voll. Also ich meine, die beiden kennen sich ja noch aus der vergangenen gemeinsamen Zeiten.
Ja, Ecke von Dortmund, wir müssen es einmal kurz mitnehmen. Abgewehrt von den Bayern. Ja, sorry.
Und Lothar Matthäus ist ja, also nach seiner sehr, sehr erfolgreichen aktiven Laufbahn auf dem Platz, ja nicht ganz so erfolgreich in so die Trainerlaufbahn geschlittert.
Ja.
Hatte einige Stationen.
Ja.
Es sollte nicht so recht klappen und ist jetzt ja als TV-Experte, hat er seine Berufung gefunden und der hat sich ein bisschen gebettelt mit Oliver Kahn,
ja,
weil es darum ging, ist der Spirit bei den Bayern verloren gegangen,
ist das Mir
noch da, und Oliver Kahn hat dann dagegen gehalten und gesagt, dass beim FC Bayern war schon immer harte Entscheidungen und immer der Verein und der Erfolg des Vereins im Fokus der Entscheider.
Ja.
Und
da musst du immer unpopuläre Entscheidungen treffen.
Ja.
Und gesagt, Lothar, ich verstehe das nicht. Immer dieses, was du ja dann auch so raushaust, dieses, das Mir ist ja mir, ist nicht mehr da. Was soll das denn heißen? Und dann meinte Lothar so, ja, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Und dann so, ja, ist das ein Argument, mit ein paar Leuten zu sprechen? Was ist das ein Argument? Und aber kurzzeitig da war die Luft angezündet in der ganzen Arena.
Wirklich.
Oliver hatte eine Krawatte und war davor auch schon im Kreuzfeuer, weil nochmal gefragt wurde, ja, hat jetzt Nagelsmann, was hat er davon erfahren, weil, warum habt ihr nicht direkt angerufen, gesagt, das wird nichts mehr mit dir, Julian, wir müssen hier einen Cut machen, und das war alles ein bisschen schwammig noch, und er hat auch gesagt, es war eine Katastrophe, wie das gelaufen ist, das fand ich auch bemerkenswert, kommunikativ, hat er sich auch nochmal jetzt entschuldigt, sozusagen, oder das nochmal zugegeben, Oliver Kahn, aber trotzdem bleibt er natürlich ein Geschmäckle, und all das ist jetzt auf kippligen Beinen, denn sollte Tuchel hier die 3 Titel verspielen, was ja durchaus sein kann,
ja,
die 3 Titeloptionen, dann fragt man sich vielleicht doch, wäre Nagelsmann nicht die bessere Wahl gewesen, dann noch mit ihm durchzuziehen? Aber klar, es hätte Fahrradkette. Ich muss sagen, wir können ja gleich noch tiefer einsteigen, aber das kann, wie ist dir gegangen? Aber ich muss sagen, ich konnte es nachvollziehen, dass sie diesen Cut gemacht haben, ehrlich gesagt. Wie das dann gelaufen ist, kann man sich drüber streiten, aber letztendlich ist der Trend, ging nach unten bei den Bayern. Mhm. Vor allen Dingen in der Liga. So. Und Nagelsmann war ja nie wirklich so, dass man gesagt hat, oh krass, also das ist ja super harmonisch, läuft ja wie ein Uhrwerk, geht richtig ab und so, was man bei den Bayern immer so erwartet eigentlich, sondern das war immer so ein bisschen unsicher, sie hatten immer so Ergebnisse wie jetzt gegen Leverkusen dann plötzlich drin. Ich weiß nicht, warst du so, dass du gedacht hast, hätte ich never ever gemacht?
Es hat mich sehr, sehr überrascht, weil ich denke mir, sie sind noch in allen Wettbewerben dabei, sie haben Paris aus der Champions League geschmissen. Im Pokal geht es jetzt gegen Freiburg unter der Woche. Ja. Dann steht jetzt das Spiel halt gegen die Dortmunder an. Also sind ein Punkt hinter Dortmund in der Liga, im Champions League und Pokal noch dabei. Ja. Und ich dachte mir, das kann man jetzt Nagelsmann auch schon zutrauen.
Da ist sehr viel Platz. Ja, ja, ja.
Da noch was rauszuholen. Und ich habe mich gefragt, wie viel Mehrwert verspricht man sich jetzt von diesem Trainerwechsel zu diesem Zeitpunkt? Weil Thomas Tuchel, der zwar schon in anderen Stationen auch Chelsea, Mainz ins kalte Wasser geworfen wurde, das irgendwie gewöhnt ist, mit relativ wenig Vorbereitungszeit die Leistung auch der Mannschaft abzurufen, auch seine Vorstellung vom Spiel der Mannschaft mitzuteilen. Trotzdem frage ich mich, also Nagelsmann ist jetzt ja verbrannt und wenn jetzt Tuchel, weiß nicht, gegen Man City rausfliegen sollte und vielleicht auch gegen Freiburg, worst case, dann haben die zwei Trainer innerhalb von 2 Wochen verbrannt. So.
Ja.
Und so hätte ich mir gedacht, wenn man mit Nagelsmann das durchzieht, dann kann man nach der Saison immer noch sagen, nur Meister oder nur Pokal, I don't know, ist zu wenig. Wenn er das Triple holt, holt er das Triple. Also ich hätte gedacht, dass sie nach der Saison
ja, aber da war ja anscheinend der Grund, dass sie wieder Schiss hatten, dass Tuchel dann woanders unterschreibt.
Klar, das ist natürlich
eine Option. Weil er war Free Agent sozusagen, wenn man es mal so übersetzen möchte.
Ja.
Und die Bayern ja nicht der einzige Verein, der neu sucht, zuletzt Tottenham konnte entlassen und so. Also da gab es auch mit Sicherheit die Möglichkeit, zum Beispiel zu den Spurs zu gehen. Und da haben sie sich dann wahrscheinlich gedacht, okay, wir wollen nicht den gleichen Fehler machen wie damals, als sie nämlich sehr lange auf dem endgültiges Ja oder Nein von Jupp Heynckes gewartet haben. Das war ja diese Phase, wo sie dreimal nachgefragt haben bei Jupp, hey, willst du nicht doch noch weitermachen, kommen? Und er gesagt, nee, will ich nicht. Und dann haben sie nochmal gewartet, komm, überleg's dir nochmal. Und dann hat Tuchel irgendwann gesagt, ja Leute, das ist mir jetzt auch zu blöd, ich habe ein Angebot von PSG, ich gehe jetzt einfach dahin, weil ich kann nicht länger warten. So.
Ja.
Jetzt viel Platz auf der linken Seite für Borussia Dortmund. Guerrero hat sehr viel Platz und das ist ein, ja, bescheidener Pass gewesen dann.
Ist einer für Sommer.
Gut, da war deutlich mehr drin für Dortmund, aber man sieht hier übrigens schon in den ersten Minuten, wir können ja gleich ein bisschen mehr aufs Spiel eingehen und dann auch gleich nochmal kurz auf die weiteren Themen dieser 125. Folge. Das ist ja bei vielen Firmen immer so ein riesiges Jubiläum.
So goldumkränzt auf dem Firmenlogo dann.
Ja, ja. Ein anderes Jubiläum habe ich übrigens auch noch, das ist schon mal ein kleiner Teaser, dass wir heute in Verbindung mit der Hertha noch feiern können. Welches das ist,
oha,
dazu gleich mehr.
Und ich habe auch noch aus Wien eine weirde Jubiläumsgeschichte.
Eine weirde Wiener Jubiläumsgeschichte. Ich freue mich, sehr schön. Nee, ich wollte nur sagen, die ersten 5 Minuten zeigen schon, dass Dortmund hier durchaus selbstbewusst rangeht. Das ist ja auch mal erfreulich und das stand jetzt.
Ja.
Man muss immer vorsichtig sein, aber das ist hier doch durchaus, glaube ich, heute ein enges Race werden könnte.
Wollen wir das noch tippen eigentlich, das Spiel?
Das wollen wir natürlich
nicht
tippen. Nein, können wir gerne machen. Ich sage, aber das ist aber auch vielleicht eher so ein Wunschtipp. Ich sag mal, Dortmund gewinnt das Ganze hier 2-1. Also 1-2 sozusagen.
Ich glaube, die Bayern gewinnen 3-1.
Okay, gut. Das ist doch gut. Dann haben wir ja 2 unterschiedliche Tipps. Ich habe vorhin noch in das 11-Freunde-Themenfrühstück reingehört und reingeguckt. Die haben aber bei YouTube immer jetzt jeden Tag ja so eine Sendung. Dortmund kommt, Reus im Strafraum. Und Wolf Fuß packt zum ersten Mal den Dezibel-Anschlag aus. Ecke oder Abstoß? Ich weiß gar nicht.
Ach,
Loder ist ja jetzt Co-Kommentator, auch klar. Ecke, ne?
Ja. Weiß
ich nicht nochmal. Schlägt sich hin.
Ja.
Wo war ich stehen geblieben? Oh Gott. Achso, Themenfrühstück. Und da haben sie auch getippt. Was war das für eine wilde Ecke? Da war ja irgendwie noch gar keiner richtig da hingelaufen. Vielleicht war das die Idee. Flanke, Dortmund. Sieht gut aus, aber Jan Sommer ist da. Jetzt haben sie ein bisschen Überzahl vielleicht vorne. Oh, wenn der durchkommt, dann wird es gefährlich. Kommt ja aber nicht. Das Rasengrün übrigens sehr schön gepflegt, das sieht toll aus. Nee, und dann haben sie getippt und dann meinte der eine, ja 2-1 und die Co-Moderatorin meinte dann so, oh nee, da gehe ich gar nicht mit. Das seh, nee, glaube ich nicht. Ich sag 3-2. Und dann meinte auch so, ja, das ist, das ist überhaupt nicht gegengehalten, so. Naja, fand ich irgendwie auch sehr, sehr witzig.
So gehen die Meinungen auseinander.
Ja. Absolut. Ja, was haben wir noch vor in der 125. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast? Im einen deine Wien-Geschichte, bin ich sehr gespannt drauf. Du hast ja schon so ein bisschen, den Austria hast du schon erzählt. Ist das eine Geschichte, die mit Fußball in Verbindung steht?
Überhaupt nicht, nur mit dem Jubiläum. Okay. Das ist auch nur so ein kleines Detail, wo ich sehr oft dran vorbeigelaufen bin. Kann ich mal jetzt auspacken eigentlich. Also in Wien gibt es die Währinger Straße im Stadtteil Währing.
Ja.
Und da habe ich in der Nähe gewohnt einen Monat lang. Und da gibt es einen Laden, der verkauft so Haushaltszeug, so Töpfe, Pfannen, serviert wahrscheinlich nicht, aber so
langlebiges. So ein Krämerladen so ein bisschen.
So ein Krämerladen. Da gibt es noch in Wien noch relativ viele. Das macht den Charme der Stadt auch ein bisschen aus, dass die nicht alle schon weggedrängt worden von Galeria Karstadt Kaufhof.
Von der mächtigen, erfolgreichen Kaufhof-Gruppe. Ja.
Sehr solvent. Und da stand dran, die sind gegründet worden 1919 und haben ihr Jubiläum gefeiert, aber nicht 2019 das 100., sondern 2022 das 103. Da steht so draußen dran, 1919 bis 2022, 103 Jahre.
Okay.
Haben sie draußen an die Scheiben geklebt, überall.
Ja.
Und da frage ich mich, also erstens, warum nicht 100 Jahre feiern?
Ja.
Zumal das ja noch ganz knapp vor der Pandemie gewesen wäre. Da hätte man noch völlig ohne... Mit Zungenkuss und Anfassen hätte man dann noch feiern können, ohne irgendwelche Sorgen haben zu müssen.
Das machen wir in Wien ja sowieso nicht. Das ist ja das sehr vornehm. Da wird dann nicht mit Zungenkuss gefeiert. Da wird immer mit Abstand die Bayern jetzt mit der ersten dicken Chance. Vielleicht schlechter Schuss, Abschluss und die Dortmunder kommen brandstark abgelegt. Aber da ist keiner, dem helfen kann. Ja. Und 103, das ist ja wirklich ein bisschen okay. Und hast du das irgendwie klären können oder so? Oder hast du noch...
Ich bin nur 200 Mal dran vorbeigelaufen in diesem Monat und habe mich jedes Mal gefragt, warum und mich gewundert. Ich bin aber nicht reingegangen zu fragen. Das mache ich vielleicht beim nächsten Mal.
Ja.
Dass ich das nochmal klären kann. Ich kann verstehen, dass man dann nicht 2020 das 101. gefeiert hat und 21 war es wahrscheinlich auch noch unklar.
Was ist im Jahr 2019 vorgefallen dort? War sozusagen die Chefin oder der Chef krank?
Das kann natürlich sein.
Und da haben sie gesagt, komm, machen wir nächstes Jahr 2020 und dann kam die Pandemie. Ja. Das kann ja durchaus passieren.
Durchaus. Also in dem 101. kann man ja auch veritabel auf die Scheibe schreiben.
Ja.
Aber da, finde ich, ist eine Jubiläumschance verpasst worden. Und da muss ich nur gerade dran denken.
Das heißt, wir machen diesen Fehler nicht. Wir feiern die 125. mit diesem, also Sky kündigt das ja hier heute an als den besten Samstag des Jahrtausends. Ja. Da würde ich auch gerne mal in die Geschichtsbücher absteigen und hinabsteigen und gucken, ob das dann nicht vielleicht noch einen besseren Samstag schon gab. Nee, sie zelebrieren das hier wirklich als den besten Samstag des Jahres.
Ja. Ich habe kurz überlegt, es ist auch der 1. April heute, ob das ein Aprilscherz sein soll, aber es ist, glaube ich, tödlicher Ernst da.
Und kündigten gleichzeitig an, dass heute noch Minden gegen Wetzlar kommt in der Handball-Bundesliga, was sozusagen
ein Leckerbissen
Versprechen noch unterstützen sollte. Aber vorhin gerade gesagt, der beste Samstag des Jahres ist ja auch Anfang April. Da ist ja sind noch 8 Monate zu gehen. Da kann auch einiges passieren, da können noch ein paar mehr geile Samstage kommen.
Das stimmt, das ist auch irgendwie eine... Schachmatterklärung quasi, Bankrotterklärung sagt man, ne? Schachmatterklärung gibt es glaube ich nicht. Eine Bankrotterklärung für den Rest des Jahres eigentlich. Also die Samstage dieses Jahr müssen sie echt nicht mehr ins Zeug legen, weil den Besten haben wir schon gekürt, den gibt es nicht mehr zu holen. Während hier Emre Can
die gelbe Karte kriegt, das könnte eine Schwächung sein für die Dortmunder. Geht wirklich auch mit gestreckten Beinen rein, aber nach 11 Minuten die gelbe Karte für so einen wichtigen Mann.
Ja. Schwächung da im...
Das kann noch bitter werden für Dortmund, also weil er jetzt natürlich ein bisschen zurückziehen muss.
Ja.
Wichtiger Spieler, der jetzt sehr im Fokus stand und auch sehr seine Leistung gesteigert hat, während das Münchner Operettenpublikum sich von den Plätzen erhebt. Ich wollte sagen, der beste Samstag des Jahres. Wir wissen nicht, ob der nicht vielleicht noch kommt. Vor allen Dingen, also ich glaube, der beste Samstag des Jahres wird, wenn Hertha BSC den Klassenerhalt klar macht. Hoffentlich an einem Samstag. Kann ja auch sein, dass es ein anderer Tag wird, aber ich glaube an einem Samstag.
Ja.
Und darauf werden wir natürlich heute auch eingehen, denn die Hertha holt, starker Pass. Kobel mit dem Riesenfehler und da steht tatsächlich 1-0 für den FC Bayern. Unfassbar. Das ist bitter. Das ist extrem bitter.
Ja.
Erst diese gelbe Karte für Can und dann schlägt Kobel über den Ball. Das sah schon ganz komisch aus, wie der Ball da auf ihn zukam. Oh, bitter.
Also,
Der war lange jetzt auch nicht im Kasten, ne? Also der war verletzt. Mhm. Das ist lange, aber er war auf jeden Fall letztes Spiel.
Oh, könnte es noch Abseits
ja,
sein?
Ja, das wird natürlich gecheckt. Oh, bitter. Oh, es ist bitter.
Und Sané nicht mehr dran.
Ist das bitter.
Upamecano. Mit dem Tor.
Oh, ist das bitter.
Nee.
Nee, wie soll das als Eigentor gewertet sein?
Ja. Da war Kobel nicht mehr am Ball. Sané auch nicht. Das müsste Upamecanos Treffer sein dann. Außer eine Distanz, die jetzt auch nicht alltäglich ist.
Ach, du grüne Neune. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Gut. Aber ja.
Emre Can tröstet da seinen
weiter,
Keeper.
Weiter. Ja, gut.
Und das Tuchel?
Ist, sowas kannst du nicht einkalkulieren. Das ist natürlich extrem bitter, ne? Extrem bitter. Extrem bitter. Aber es sah ein bisschen nach Abseits aus. Müsste man nochmal gucken. Aber gut, werden sie checken. Wird dann wahrscheinlich kein Abseits sein. Nee.
Ja.
Ja, krass. Okay, gut. Damit hätte, glaube ich, jetzt keiner gerechnet, dass das so hier erstmal dann das Tor fällt. Das erste Tor für Thomas Tuchel. Schießt Dayot Upamecano?
Aus 1000 Metern.
Aus 1000 Metern. So geht hier also die Tuchel-Ära los in München. Wahnsinn. Mit so einem crazy Tor. Tuchel, der ja auch auf seinen Ex-Club trifft. Also Ex-Ex-Ex-Club. Aber ne, ja. Mit Dortmund natürlich auch lange an der Seitenlinie Zeit verbracht.
Und ja auch nicht allzu gut auseinandergegangen. Damit Aki Watzke wurde auch vor dem Spiel nochmal angesprochen, dass es da wohl eine Schlichtung gab über Dritte. Aber so ein direktes Zusammentreffen gab es anscheinend noch nicht. Als Grund nannte Thomas Tuchel da zu viele Freizeitverpflichtungen. Verpflichtungen, ja.
Wie auch immer die dann aussehen. Wahrscheinlich sein ayurvedischer Retreat in Indonesien oder
vermutlich,
so.
Vermutlich, ja.
Nee, da konnte ich leider gar nicht.
Die Freizeit ist da wie so ein Käfig nicht. Um Thomas Tuchel. Ja, diese viele Freizeit, ja.
Ein extrem spannender Typ. Wir werden noch auf einige Details aus seinem, ich sag mal, spirituellen Leben eingehen können vielleicht heute. Aber nochmal kurz auf die Struktur dieser Sendung heute zurückzukommen. Ja. Es sind ja hier aufregende Live-Ereignisse, auf die wir hier eingehen müssen, deswegen werden wir immer wieder unterbrochen. Aber genau, also wir werden natürlich kurz nochmal auf das Hertha-Spiel eingehen. 1:1 in Freiburg, das ist eigentlich ganz gut, hätte sogar noch besser laufen können, war nämlich mehr drin für die Hertha.
Ja.
Wir schauen uns den restlichen Abstiegskampf an, der ansonsten wenig Überraschendes bot, sondern eher klare Ergebnisse, die den Trend da unten bestätigt haben, beziehungsweise also einfach sozusagen die Abstiegsteams weiter unten drin gelassen haben. Und dann habe ich, glaube ich, auch noch so ein, zwei Leckerbissen mir aufgeschrieben. Ich habe unter anderem noch einen spannenden, ich würde nicht so weit gehen, das ist eine Knaller-Reportage, aber es ist eine spannende Reportage, die man sich angucken kann bei YouTube, vom Öffentlich-Rechtlichen sogar. Also es ist jetzt auch keine Bezahl-Stream-Reportage, sondern vom Norddeutschen Rundfunk. Und sie handelt über einen Mann, den wir hier sehr häufig im Podcast hören. Wer das ist, noch nicht, kein Tipp, Henning, weil nachher spoilerst du. Aber es ist ein Mann, den wir sehr häufig hier hören, eigentlich fast jede Woche, also bei jeder Ausgabe. Und da gibt es jetzt eine Reportage über den, weil der gerade ein Abenteuer hat. Der hat ein spannendes Abenteuer in einem Land, das gar nicht so mit Fußball auf den ersten Blick in Verbindung gebracht wird, aber dann doch fußballverrückt ist. So viel zu diesem Teaser, während die Bayern über links kommen mit Coman. Flanke in die Mitte, Choupo-Moting und Kobel fängt mal einen Ball. Wichtig für ihn. Und das war Goretzka übrigens auch nicht, Choupo-Moting. Wollen wir kurz Hertha oder Tuchel? Was hattest du gerade so am...
Ich wollte gerade zu sprechen kommen auf die Möglichkeit, dass wir theoretisch rüberschalten können zur Tuchel-Beobachtung, die angeteasert wurde. Also es gibt hier so eine
Tuchel-Cam.
Mehrkanal-Angebot von Sky, freundlicherweise, wo man nicht nur, es gibt diesen Scouting-Feed, den man auch immer schon seit Jahren sich angucken kann, wo man quasi immer möglichst viele Spiele im Blick hat, also eine Kamera, die wesentlich höher hängt. Und während hier Goretzka...
Freie Bahn, abgefälscht. Boah,
Ecke.
Das wäre es doch gewesen, zweites Tor abgefälscht, naja.
Wo man so die Scouting-Sicht hat, dass man sich jeden Spieler nochmal angucken kann, wenn man ihn überlegt, ihn zu verpflichten für sein Team. gibt jetzt auch noch die Trainer-Cams quasi, wo man sich die Coaches angucken kann.
Kann man nicht Splitscreen machen?
Leider nicht, nee. Wir könnten hier wahrscheinlich auf einem anderen Gerät könnten wir die Trainer-Cam vielleicht anmachen. Aber ich meine, wir haben ja immer wieder eingeblendet. Aber das ist natürlich jetzt auch nochmal hingewiesen worden, weil Thomas Tuchel. Und dann gehen wir vielleicht auf das Thema. Natürlich jetzt nochmal besonders im Fokus steht, während die Ecke der Bayern reinflattert.
Oh,
Tor. Thomas Müller.
Klar, der Licht im Kopf, Müller 2-0.
Reingemüllert.
Ja, soviel zu dem Thema Dortmund hat hier heute wirklich eine Chance, ne?
Ja.
17 Minuten, 2-0, klar. Kann man jetzt wieder sagen, klassischer Bayern-Effekt?
Es ist so krass, weil vor dem Spiel, ich meine, das sind einmal die Ergebnisse da durchs Stadion geflogen vorhin, wo die Bayern wirklich letzten 8-9 Spiele alle da relativ deutlich gewonnen haben in München. Aber trotzdem, oh, abseits.
Ich glaube nicht, ich glaube, oben war ja. Marius Wolf noch oder so. Auch schon wieder so ein bitteres, so
ja, mit billiges Knie.
Kacktor, ey.
Er steht einfach da, wo ein Thomas Müller stehen muss, um sein Knie dahin zu halten in den Kopfball und dann geht er rein. Davon lebt ein Thomas Müller seit 15 Jahren.
Von seinem Knie.
Ja.
Wenn ich frage, Thomas, warum bist du eigentlich so erfolgreich gewesen? Knie. Zeigt einfach nur so, hier, siehst du es? Knie. Mein Knie.
Ja.
Mein Knie hat mich so erfolgreich gemacht.
Und es ist so krass, weil die Dortmunder haben echt gut angefangen, hatten viel Esprit, sind da gut ins Spiel gekommen.
Eine Ecke nach 30 Sekunden.
Ja. Oh. Und dann hast du halt so dieses 1-0, wo Kobel einfach ein Luftloch schlägt und dann kommt so eine Ecke reingemüllert.
Bitter.
Und dann steht es hier nach 20 Minuten 2-0 und man denkt schon, wie soll Dortmund das jetzt noch schaffen?
Aber ich fand, das fing echt gerade eben schon mit dieser gelben Karte für Emre Can, fing es an.
Ja.
Also das war so dieses erste bittere Moment, weil zentraler Spieler nach 10 Minuten gelbe Karte, schon mal blöd.
Ja.
Und dann, ja gut, dann kam Kobels Luftloch. Das ist auch mal wieder so krass, dass sowas dann immer noch passiert, ne? So auf dem hohen Niveau, du trainierst da irgendwie Taktik, du machst irgendwie Spielzug, gehst da nochmal irgendwie 1000 Videoanalysen durch und dann reicht ein Pass aus der Abwehr sozusagen, es war ja kein richtiger Schuss,
ja.
Der Torwart haut drüber, steht 1-0. Ja. Und alles ist über den Haufen geworfen. Ja. Das ist das Geile am Fußball.
Ja.
Dass du, ne? Also, ja. Dass solche unvorhergesehenen Geschichten immer wieder dann doch alle Pläne zerschießen können.
Ja, wie auch Thomas Brussig gesagt hat, das Kuriose am Fußball ist, dass man nicht weiß, wie es ausgeht und was passiert. Und es liegt halt auch daran, dass auch den Profis mal so richtig dumme Fehler passieren. Ja. Und dann ist plötzlich, hat Bayern jetzt eine sehr komfortable Position hier in diesem Heimspiel.
Und sie haben jetzt auch viel mehr Platz.
Ja.
Merkt man schon.
Das könnte eine richtige Packung werden.
Ja, jetzt gerade nimmt es tatsächlich solche Züge an, aber gut.
Zumal die Bayern auch schon sich jetzt Schüsse nehmen,
ja.
Da hätte Coman auch noch gehen können, Schritt, aber denkt sich, warum muss ja, also...
Da hätte man das Tor, glaube ich.
Ja, es ist wirklich...
Auch ein harmloser Pass,
Oh Gott, ey. Keine Chance für Sané da ranzukommen vor Kobel.
War vielleicht auch schlau, dass er nicht nochmal rangegangen ist, Sané, weil wenn der im Abseits gestanden hätte, dann... So war es jetzt aber eigentlich gesagt, ich... Na, naja.
Ja.
Achso, jetzt kommt jetzt zweite noch, ich schon wieder Ecke. Nee, das zweite Tor. Zeigt... Thomas Müller macht es rein.
Thomas Tuchel.
Ja, Thomas Tuchel steht im Fokus. Es war ja, also ich habe diese Eilmeldung, glaube ich, erst am nächsten Morgen dann verfolgt. Das kam ja irgendwie abends raus unter der Woche. Und fand es auch erstmal richtig wild. Und dachte so, was ist jetzt hier denn los? Na, und ich glaube, es war wirklich auch so, die Bayern haben... gesehen, also die Verantwortlichen des FC Bayern haben gesehen, es entwickelt sich gerade irgendwas, was nicht so gut ist und wenn wir da jetzt nicht reingehen, dann kann es zwar sein, dass wir noch Meister werden, dass wir vielleicht auch die Pokal holen, aber Champions League könnte wieder ein bisschen wackelig werden und auch generell ist dann nicht so ein Flow drin, den wir irgendwie gerne hätten. So. Und haben dann so eine sehr, sehr riskante Entscheidung getroffen und ich glaube auch wirklich, da gehe ich auch mit Oliver Kahn mit, der sagt, manchmal musst du ja so unpopuläre Entscheidungen treffen, weil dafür wirst du auch letztendlich bezahlt und die werden ja auch nicht schlecht bezahlt, die Damen und Herren dort. In dem Fall sind es nur Herren. So, das heißt, kommt er doch mal ran? Ja, kommt noch mal ran. Oh Gott, ey. So, und dann musst du halt überlegen, die Frage ist halt nur,
boah,
ist das nicht vielleicht... Ja, also ist eine Risikoabwägung natürlich letztendlich. Oh Gott, wieso geht er da nicht ran, ey? Und? Hand? Abseits. Oh Gott, das schon. Ja, genau. Und was ich nur so ein bisschen merkwürdig finde an dieser ganzen Geschichte ist, wenn Tuchel nicht auf dem Markt gewesen wäre, das klang jetzt ja schon bei sehr vielen Antworten der Führungsriege durch, dann hätten sie es nicht gemacht. Und das finde ich halt so krass.
Ja.
Dass sie alles so auf Tuchel fokussieren. Und ich habe auch schon so ein paar Stimmen gehört, die sagen, warum eigentlich so unterwürfig gegenüber Tuchel auch, weißt du? Im Sinne von, er ist der beste Trainer, wir müssen jetzt unbedingt holen und so. Ich meine, klar, wenn man sich so anschaut auf der Welt, wer wird verfügbar sein in nächster Zeit, dann gibt es da nicht so viele, die das Kaliber und das Format eines Thomas Tuchels haben wahrscheinlich. Oder generell da oben dieser Top-Riege, der Trainer mitspielen. Aber trotzdem finde ich das bemerkenswert, dass sie das so ausrichten, dass sie sagen, es kann uns nur einer helfen jetzt und das ist Thomas Tuchel.
Ja. Zumal ich meine, klar, man weiß nicht, wenn man jetzt bis Saisonende wartet, wer dann frei ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der jetzt gerade frei ist, wie Thomas...
Und
3-0. Thomas Müller, Doppelpack.
Unfassbar, ey. Das ist so krank, ey. Oh Gott, ey. Alle Dortmund-Fans kotzen in den Kneipen der Republik gerade schon wieder richtig im Strahl.
Ja. Ist das krass. Und von Oliver Kahns Herz fällt auch, glaube ich, ein Stein gerade runter.
Ich glaube, der fühlt sich gerade richtig geil.
Ja.
Der schwillt die Brust.
Wahrscheinlich schreibt er gleich hier noch eine SMS an.
Ballverlust.
Luder Matthäus.
Und dann eigentlich ein harmloser Schuss aus der zweieinhalbten Reihe. Kurbel wird zur Seite ab, aber auch wieder nicht richtig da. Also erstmal zwei Faktoren, die mich da irritieren. Warum ist Jean so weit weg von Müller?
Mhm.
Beim Nachschuss, ne? Also da schaltet Müller einfach wieder schneller.
Ja.
Und warum hat er so viel Platz beim Schießen?
Ja. Ja. Und Müller steht halt auch wieder da, wo er stehen muss. Der Ball,
ja.
Also Kurbel lässt klatschen, hat auch nicht viel andere Möglichkeiten. Und dann staubt er da ab.
Brazzo.
Ja. Brazzo hat es als erster gesehen.
Geil. Oh, wir haben eine gute Entscheidung getroffen. Geil. Dieter Hoeneß war übrigens gerade da, ne? Dieter.
Ah, krass.
Ja. Uli. Freut sich auch. Der scheint es ja auch mit den Bayern jetzt zu halten. Ist ja interessant.
Ja, das Familie doch mehr als die Hertha-Familie.
Das ist aber auch eigentlich, das müssen wir auch mal eine Reportage über Dieter Hoeneß machen, weil der steht da eigentlich immer im Schatten seines Bruders.
Ja.
Kann, glaube ich, der kann ja wahrscheinlich, keine Ahnung, durch München laufen, wird wahrscheinlich auch erkannt, aber hat nicht diesen Glamour und diese ganze Aura wie in Uli, logischerweise.
Ja.
Und, naja, gut, anderes Thema. Ja, Tuchel. Man weiß nicht, wer verfügbar gewesen wäre, sagtest du gerade.
Genau, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass Thomas Tuchel, der jetzt verfügbar ist, im Sommer nicht mehr verfügbar wäre. Aber trotzdem ist das Trainer-Game, während die Bayern sich hier in Rage spielen, ist ja auch so volatil, dass hat eine hohe Fluktuation einfach,
ja.
Dass da wäre schon jemand gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein FC Bayern dann sagt, okay, mit Nagelsmann geht es jetzt nicht weiter nach der Saison, aber wir finden halt auch niemand anders. So.
Na gut, aber gehen wir mal doch vielleicht mal so hypothetisch ein paar Namen durch. Ancelotti war schon mal da, wird da wahrscheinlich nicht nochmal hinkommen.
Ja.
Zidane eher im Gespräch bei anderen Clubs, beziehungsweise als Nationaltrainer ja sogar auch.
Ne? Ja, ja,
ja. Dann hast du höchstens noch ein Guardiola, war auch schon da.
Ja.
Conte ist jetzt bei Spurs raus, ist aber auch ein sehr schwieriger Charakter und ich glaube auch nicht unbedingt passend zum FC Bayern. Und dann wird es auch schon so ein bisschen dünner. Kloppo, ob der zu den Bayern geht, bezweifle ich mal.
Mhm.
Und dann bist du halt auch schon so in so einer Situation, dass dann eigentlich sich alles auf Tuchel natürlich zuspitzt, wenn du, ne, sozusagen da reingehen willst.
Bevor wir Jupp Heynckes anrufen muss.
Genau, ja, wirklich, ja.
Immer
oder Roger Schmidt aus Benfica Lissabon loseisen.
Ja.
Oder so.
Ja.
Keine Ahnung, weil
ja, klar.
Wirklich, also so, ne, und das ist ja dann irgendwie doch so der Anspruch der Bayern. Ne? Und
ja. Es waren zwei Argumente, die sich aufeinander zubewegt haben. Also einerseits die sportliche Leistung, die nachgelassen hat. Dortmund war 9 Punkte hinter den Bayern, ist jetzt 1 Punkt davor, also 10 Punkte aufgeholt.
Ja.
Und gleichzeitig eben der Trainermarkt, der da einen echt großen Namen gerade im Angebot hatte, der dann auch noch Ja sagt. Das ist ja auch jetzt so ein Thema.
Naja.
Was war zuerst? Hat man jetzt abgewartet, bis Tuchel Ja sagt, um Nagelsmann abzusagen
so
oder nicht?
Ziemlich sicher.
Ja, ich denke auch. Ja.
Also ich glaube, es war so. Sie haben dann gemerkt, okay, wir müssen irgendwas machen und dann haben sie überlegt, okay, was würde uns jetzt konkret wirklich verbessern und helfen?
Mhm.
Dann fiel mit Sicherheit schnell der Name Tuchel.
Mhm.
Dann haben sie ausgelotet bei ihm, hey Thomas, würdest du es machen? Dann hat er gesagt, jo klar. Und dann haben sie gedacht, gut, dann müssen wir jetzt diesen harten Cut machen.
So. Ja, ja.
Und dann ist in der Zwischenzeit rausgekommen, sie haben Tuchel angefragt, der hat zugesagt, das hat dann Nagelsmann erfahren.
Ja.
Und dann ist die ganze Geschichte halt so passiert, wie sie passiert ist. So.
Ja.
Unglücklich gelaufen. Sie wollten sich erstmal natürlich die Sicherheit holen, um nicht blank dazustehen, ne?
Ist ja auch verständlich.
Ist ein bisschen verständlich.
Ist natürlich unschön, dass dann das Leak rausgekommen ist, wie es jetzt vorhin in der Vorberichterstattung mal gesagt wurde.
Aber das finde ich auch so geil, dass der Bayern ja die ganze Zeit jetzt sagt, nee, wir waren das nicht.
Ja.
Und damit indirekt ja sozusagen, das hatte auf der PK übrigens Brazzo auch so formuliert, oder bei Sport 1 oder so nochmal, im Doppelpass, dass die andere Seite das wohl getan habe.
Ja.
Also sprich, der Staff oder der Kreisel, so Zirkel um Thomas Tuchel,
ja.
Wo man sich aber auch denkt, warum sollten die das machen? Also ne, das ja. Macht ja auch eigentlich keinen Sinn.
Und ist auch ein schlechter Start für eine Zusammenarbeit, ja. Wenn man irgendwie sagt...
Absolut. Ja. Nö, das waren die anderen. Die andere Seite. Also. Ja. Und das ist ja auch so ein Thema, da können wir auch mal kurz vielleicht drauf eingehen. Stichwort schwieriger Typ. Mhm. Fiel ja auch ganz oft die Bezeichnung im Zusammenhang mit Thomas Tuchel. Und das ist ja auch so, dass er maximal immer so 1,5 Jahre bis 2 Jahre bei Vereinen war, weil er einfach auch ja, ein extrem ehrgeiziger, verbissener, erfolgsorientierter Trainer ist, was alle Trainer wahrscheinlich sein sollten im Optimalfall, aber irgendwie halt gibt ja so Nuancen. Strich von Pavard. Und auch sozusagen sein Wesen ist ja so reflektiert und intelligent, wie er ist, so verrückt ist er ja irgendwie auch. Und das ist natürlich eine Kombination, die gefährlich sein kann. Und glaubst du, das matcht jetzt bei den Bayern? Kannst du dir vorstellen, dass das eine Ära wird mit ihm?
Das ist eine gute Frage. Es ist ja paradoxerweise so, dass er relativ kurze Zeiten bei den Vereinen hatte, obwohl die Erfolge ziemlich groß waren. Also er gewinnt die Champions League mit Chelsea. Er hat, das war vorhin eingeblendet, einen über 2-Punkte-Durchschnitt bei Borussia Dortmund damals gehabt. Natürlich auch
bei PSG nicht unerfolgreich gewesen, ne? Mhm. Also
Der Champions League Finale
genau,
im PSG.
Genau.
Und trotzdem, also bei Chelsea habe ich es überhaupt nicht verstanden damals, wieso er entlassen wurde. Es hat einfach eine Umstrukturierung im Verein, auch weil das ganze Geld von Abramovich dann weg war, viele Spieler weg und er an den Erfolg der Vorsaison halt nicht anknüpfen konnte, was aber auch nicht verwunderlich war. Und dann wird er da freigestellt.
Ach, schade.
Die Bayern freut es jetzt natürlich, aber es ist natürlich die Frage, also es ist nicht unverständlich, dass jemandem ein solcher Ruf nachhallt, wenn man trotz Erfolgen immer nur sehr kurz bei Arbeitgebern oder Vereinen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er kein einfacher Typ ist. Ich finde, das hat man auch jetzt so im Interview gemerkt vor dem Spiel. Der ist verbindlich, freundlich, also nicht unfreundlich, aber trotzdem merkt man so, man geht ihm gerade auf die Nerven.
Ja,
so.
Und er will eigentlich möglichst schnell in die Kabine. Ist dann ja auch sofort weggerannt.
Ja, wirklich reingerannt, ja.
Ja, 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 klar, geh ich voll mit. Also ich glaube auch, dass, ja, der ist nicht einfach.
Und gleichzeitig ist auch der FC Bayern nicht einfach. Und das kann natürlich eskalieren.
Also minus mal minus gleich plus, oder?
Es kann beides, glaube ich, passieren. Ich glaube, es kann so eine fruchtbare Energierückkopplung sein. Es kann aber auch sein, dass es einfach in die Luft fliegt. So.
Ja, ja.
Und ob es eine lange Ära wird, ist eine sehr gute Frage. Es wäre irgendwie den Bayern auch wieder zu wünschen, dass sie da mal wieder so einen Trainer haben. Also ich erinnere mich an die 90er, 2000er. Wie heißt der Schweizer da noch, der den Namen wirklich anfällt? Hitzfeld.
Ottmar
Hitzfeld.
Ja,
stimmt, was das
ja
war auch eine Ära. So eine Ära war.
Ja.
Und der ja auch mit Dortmund sehr erfolgreich war. Auch ein krasser Coach eigentlich, mit was für mit Dortmund erfolgreich mit den Bayern. Aber trotzdem, dass man da einen an der Seitenlinie hat bei so einem Verein auch und das nicht dauernd wechselt. Ich meine, es war so eine Zeit, wo man dachte, da war Louis van Gaal da, Pep Guardiola, da waren auch so Ancelotti, einfach so internationale Trainerstars, wo man auch in Deutschland sich gefreut hat, dass die Bundesliga trainieren und in der Bundesliga arbeiten wollen. Trotzdem waren es immer relativ kurzfristige Dinge und ich würde mich für Tuchel freuen, wenn er was Langfristiges finden würde. Das klingt jetzt gerade so nach Dating, aber
das finde ich für die echt schön, finden, wenn er auch was Langfristiges da mal hat.
Wenn er sein Glück
nicht
findet.
Nicht nur immer nur so ein
der Thomas,
Short-Term.
Ding. Also der eine Schwierige im Freundeskreis. Ne? Der Thomas, wenn der mal die Richtige finden würde. Ne?
Oh, aber das ist auch echt schwierig mit ihm. Ne? Ja, aber er macht es auch nicht einfach. Ja, 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 genau. Aber er war jetzt auch wieder im Retreat. Er hat jetzt immer neue Kraft getankt. Das macht er aber ständig, oder? Ja, ja.
Ach, und deswegen wäre es eigentlich in dem Sinne ein Match, dass vielleicht die Bayern und auch Tuchel auch mal so eine Sehnsucht danach haben, irgendwo mal eine Ära prägen zu können auch. Und es ist halt die Frage, ich glaube auch Salihamidzic, Kahn ist auch kein easy Gegenüber.
Ja, ja. Das ist ja das, was vorhin Loda ansprach, glaube ich auch. Dieses Mirsamir hat sich einfach verändert oder durch die neuen Personen in der Führungsetage. Ja? Weil Uli Hoeneß und Karl Rummenigge stehen halt für eine ganz andere Zeit auch, für eine ganz andere Ära. Ich glaube auch eine Zeit, ehrlich gesagt, wo man jetzt auch froh sein kann, dass die vorüber ist.
Ja,
also nicht jetzt aus Sicht von Bayern in Sachen Erfolg und so, sondern eher einfach in so Sachen, die Gesellschaft und die hat sich weiterentwickelt. So, also wir sind jetzt halt eben nicht mehr so dieses patriarchalische,
ja.
Fast schon monarchisch regierte, sondern auch bei den Bayern hat sich da, glaube ich, sehr viel getan in Sachen zumindest etwas lockeren Strukturen.
Ja,
ne?
Ja.
Da ist es natürlich immer noch super krass hierarchisch und so. Und auch Salihamidžić und Kahn sind halt zwei Typen, so, also, die auch irgendwie so für so ein gewisses Ding stehen. Aber es sind halt nicht diese zwei noch älteren Männer, die halt aus einer anderen Zeit stammen. So. Und das hat sich verändert und ich glaube, damit kann vielleicht auch nicht jeder umgehen oder so.
Ich glaube auch, da fehlt so was Familiäres jetzt. Also
es ist halt ein Wirtschaftsunternehmen geworden. Also genau. ein Aktienunternehmen eigentlich, ein riesiges.
Ja.
So ist ja klar, wenn du die Umsätze anguckst, das sind Millionen, Milliarden Umsätze. So, also.
Und man kann da, glaube ich, gar nicht besser, schlechter sagen. Ich glaube, also ich sehe es genauso, dass es auch irgendwie ganz gut ist, dass diese Hoeneß-Rummenigge-Zeit da vorbei ist, weil es auch schwierig war und auch legendäre PKs mit Wutausbrüchen.
Und auch so sehr, die von oben herab, auch gegen Journalisten und so.
Ja.
Und, ne?
Und trotzdem kann ich es mir vorstellen, dass ein Lothar Matthäus was vermisst, was früher da war. Also so ein Gefühl von innerer Struktur und Verlässlichkeit auch, was halt so ein Familienoberhaupt da oben bieten kann.
Aber man kann es vielleicht wirklich so mit vergleichen mit so einem Familienunternehmen, das Leberkässemmel herstellt. Daraus ist jetzt einfach ein riesen Fleischkonzern geworden. So.
Ja. Ja,
könnt ihr auch jedes beliebige andere Produkt nehmen. Aber so kann man es vielleicht ja erstmal so runterbrechen.
Ich frage mich aber bei Lothar auch, weil er ist ja wirklich eine Vereinslegende. Er ist Ehrenkapitän der Nationalmannschaft, einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten.
Ja.
Und hat es halt nicht so richtig geschafft, in der Fußballwelt selbst Fuß zu fassen nach dem Ende seiner Karriere. Also weder als Trainer noch, ich glaube, er könnte sich auch vorstellen, jetzt hier im Bayern-Vorstand zu sein, was Oliver Kahn geschafft hat. Und Salihamidžić ja auch, als beide ehemalige Spieler.
Mhm.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass da so ein gewisser, dass er sich auch ein bisschen ärgert. Vielleicht ein bisschen,
du meinst,
Neid ist ein großes Wort, aber dass er ein bisschen denkt, er fühlt sich schon auch zu Recht als Teil der Bayern-Familie, weil er einfach durch seine Verdienste für den Verein sportlicher Natur da einfach einen Stellenwert hat. Und wenn er, weiß ich nicht, an der Sebener Straße langläuft, werden die Leute ihm freundlich zunicken. Aber trotzdem ist er nicht so Teil dieser Familie oder Teil dieses Unternehmens.
Das ist ein spannendes Ding, ja.
Blickt da irgendwie so von außen drauf und hat da vielleicht auch nochmal mehr Enttäuschung in sich, als dass jetzt jemand hat, der im Verein dann noch ist.
Es hat immer so den Eindruck, als würde sich der FC Bayern fast so ein bisschen für ihn schämen auch, ne? Oder zumindest ihn so ein bisschen so als den, wie sagt man denn, so missratenen Sohn so behandeln. Jetzt mal übertrieben formuliert, weißt du? Aber das ist ja keine große Liebe. So, das ist wenn wir schon bei Emotionen sind, aber diesen Mir Samir und so. Und das hat Tuchel ja auch extrem versucht, glaube ich, jetzt so in den wenigen Tagen wieder zumindest intern in der Mannschaft wieder zu entfachen. Ist, glaube ich, schon so diese, wir haben uns alle lieb, Geschichte, hat ja auch irgendwie gesagt, wir haben irgendwie uns miteinander befasst und so und irgendwie, da fiel fast so ein Wort, wo wir gesagt haben, die haben die gekuschelt miteinander oder was, weil er das so formuliert hatte. Ich weiß gerade nicht den genauen Wortlaut mehr, aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, also, gespürt und angefasst oder sowas.
Ja, genau. Also da geht ja sehr viel über solche Wörter. Das ist natürlich auch alles immer so Gelaber, ob das jetzt am Ende dann so, wie das genau aussieht, ne? Da werden wir jetzt, wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass er halt. Also ein großer Vorteil von Tuchel ist auch, um da nochmal vielleicht drauf einzugehen kurz, ist so dieses, Marco, wir sehen, dass er ein schwieriger Typ ist. Er ist halt aber auch jemand, der Leute begeistern kann, ne? Sonst wäre er nicht so erfolgreich gewesen. Also der ein gewisses Charisma hat, der irgendwie die Spieler an den Punkten, glaube ich, catchen kann, wo sie es brauchen.
Ja.
Und
auch eben die ganz großen Stars. Also egal, wie groß der Name ist, dem gegenübersteht, er findet irgendwie eine Ebene dazu, zu ihm. Und ich finde auch ein bisschen, was ich jetzt mal in den Raum werfen würde, ist es eine Chance für Tuchel, aus Kloppos Schatten rauszutreten, weil er war in Mainz und in Dortmund direkter Nachfolger von Klopp und ist danach in die Premier League gegangen, also natürlich mit dem Umweg, aber trotzdem, es ist so ein relativ ähnlicher Weg. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Klopp immer ist, was es geschafft hat, aber er war immer so ein bisschen der Beliebtere, jetzt in Deutschland, sage ich mal, bei den Fans und immer ein bisschen der markantere, präsentere und jetzt in die Bundesliga zurückzukehren, zu den Bayern zu gehen. Ich meine, Klopp war ja auch immer zumindest medienseitig im Gespräch, Bayern-Coach zu werden. Ist, finde ich, eine Chance für ihn auch jetzt so einen Schritt zu machen, den Klopp eben nicht kurz vor ihm gemacht hat. Und wenn er da jetzt Erfolg hat, kann er, glaube ich, auch gerade in Deutschland, in der Bundesliga, bei den deutschen Fans nochmal an Format gewinnen, würde ich sagen.
Es ist interessant, da wurde auch viel drüber diskutiert, diese dieser Imagewechsel von Thomas Tuchel, weil er ja in Dortmund gegangen ist als jemand, als eben dieser schwierige Typ, als jemand, der extrem verbissen ist auch, der schwierig auch mit der Führungsebene kommuniziert hat. Wir haben vorhin schon angesprochen, das Verhältnis zu Aki Watzke ist extrem gestört, wohl immer noch nicht ganz befriedet, aber ist vielleicht auch einfach zu sehr in der Vergangenheit gekramt. Aber das war sein Standing. Damit ist er weggegangen. So. Und dann ist er zu PSG, hat da, glaube ich, sozusagen diesen Step gemacht, der ihn international irgendwie bekannter gemacht hat, renommierter gemacht hat, auch erfahrener gemacht hat, ist dann zu Chelsea gegangen und plötzlich wird er ein, zwei Jahre später Welttrainer. Also das ist ja auch ein extrem spannender Weg, den er da gegangen hat. Ich glaube, das ist aber auch eine Stärke, sich immer so zu hinterfragen, Dortmund kommt jetzt mal, Halbchance, und sich auch zu verändern und Dinge sozusagen anders zu machen und so, weil nur so wirst du wahrscheinlich längerfristig auch Erfolg haben. Und das ist ja die Prämisse im Fußball. Aber trotzdem ist diese Veränderung, die er durchlebt hat, auch sein Image durchlebt hat, total interessant, finde ich.
Boah.
Weil Kloppos Image war eigentlich immer gleich, würde ich jetzt mal fast behaupten. Also der war immer so der Sunny Boy, der Menschenfänger, der irgendwie auch Teams krass motivieren kann, der an der Seitenlinie brodelt, aber auch taktisch extrem gut Sachen verändern kann, Spieler besser machen kann und so weiter und so fort. Der auch Ära prägen kann, ne? Also bei Dortmund Ära geprägt, jetzt bei Liverpool sowieso.
Ja, ja.
So, und da war kein Riesen. Klar, sieht es nochmal so ein bisschen verändert durch diesen Liverpool-Dings, aber der war jetzt nie so, dass er mal der Buhmann war und jetzt on the top.
Mhm. Das stimmt. Jetzt die Frage, wie geht es mit Kloppo weiter, weil Liverpool ist ja im mehr oder weniger freien Fall, haben jetzt heute auch verloren, relativ deutlich gegen Manchester City, davor auch sehr viele Punkte liegen lassen gegen kleinere Vereine und ist die Frage, wie geht es bei Klopp weiter? Andere Frage ist, wie geht es bei Julian Nagelsmann weiter?
Ja. Ich hatte gerade eine super Idee für Sky. Es gibt doch immer dieses Politbarometer von ZDF, wo die auch so alle SpitzenpolitikerInnen abfragen und die Beliebtheitswerte erheben. Ja. Wieso macht Sky das nicht bei allen Trainern mal?
Ja.
Das wäre doch mal spannend. Wer ist da jetzt auf der 1 gerade international? Ist es noch Kloppo? Verliert er gerade, weil er bei Liverpool auch nicht mehr so erfolgreich ist? Wer rückt da jetzt nach oben? Ist es vielleicht ein Xavi bei Barcelona? Ist es dann doch der Ancelotti, der Ewige?
Ja.
Was mit Conte? Rausgeflogen jetzt, aber auch irgendwie so ein Simeone. Ja? Also wirklich so, die Trainer, die, sagen wir mal, die Top 10 Trainer und die dann mal nehmen und einfach mal durch so ein Bewertungstool jagen. Also, das fände ich mal spannend. Ja, du sprichst es an. Also, Nagelsmann, das ist jetzt wirklich. Wir haben vorhin noch kurz drüber gesprochen. Er hat sich jetzt gerade erst ein Grundstück gekauft in München. Der hat sich darauf eingestellt, da zu bleiben. Und letztendlich, wenn man sich jetzt mal die Fakten anschaut, abgesehen von diesem Negativlauf in der Liga, hat er ja geliefert.
Mhm.
Na, so. Und Wolf Fuß packt wieder mal seinen Brüll, seinen Schrei aus. Hat er ja geliefert, das heißt, es war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie dafür befürchten musste, rauszufliegen so schnell.
Ja.
Und jetzt wird er damit konfrontiert. Und ich glaube, das ist schon einfach, das muss man jetzt erstmal verkraften, glaube ich.
Ich glaube auch, es hat einfach alles bei ihm auf die Bayern hingedeutet. Ja. Das war sein erklärtes Ziel. Und wenn man so ein Ziel lange verfolgt, war ein Hoffenheim-Trainer, war ein Leipzig-Trainer. Und es war immer die Frage, kommt der Schritt jetzt, kommt er später? Ich glaube, es war auch clever, diesen Step Leipzig einzubauen, weil er da auch erfolgreich war und nochmal irgendwie mit anderen Spielern auch arbeiten konnte, auch mit einem anderen,
auch international, dann Havar und so, ne, Champions League und so.
Ja. Höhere Qualität auch im Kader.
Ja.
Und dann fand ich eigentlich einen guten Zeitpunkt, den Schritt nach München zu gehen. Jetzt hat er das erreicht und ist da gescheitert, mehr oder weniger. Wobei ja die Frage ist er wirklich gescheitert? Also ich glaube, viel wird davon abhängen, wie die Fußballfachwelt und auch die anderen Vereine ihn einschätzen, wie sie auch den Move des Vereins einschätzen. Sie sagen, das war irgendwie auch hinterrücks und schadet ihm jetzt nicht in seiner Ansicht als Trainer, in seinem Ansehen. Oder ob sie sagen, na anscheinend ist es doch keiner für die allererste Garde, für die, weiß nicht, Top-5-Vereine fürs Champions-League-Halbfinale. Und wobei, da stand er sogar mit Leipzig, ne? Weil da war er noch Leipzig-Trainer, als Leipzig da in diesem kuriosen, doch da müsste er noch Leipzig, boah.
Du meinst in diesem Final Four?
Ja, als sie da in Lissabon waren.
Waren sie da in dem Final Four?
Ich glaube, da war Leipzig im Halbfinale.
Kann sogar sein, ja.
Das
Können wir nochmal nachliefern.
Dinge im Podcast ansprechen, die man vorher nicht recherchiert hat, ist eine sehr gute Idee.
Es gibt ja so viele Begebenheiten.
Ja.
Leipzig Champions League.
Das muss 2020 gewesen sein, in diesem Corona-Format da.
Ja, Halbfinale gegen PSG verloren, 0-3. Ja.
Mit Nagelsmann noch an der Seitenlinie, oder?
Das checke ich doch glatt mal. Müsste eigentlich so sein.
Müsste
oder?
Aber.
So lange oder war da nicht. Irgendwie sowas wie Tedesco oder so? Nee, der war ja viel später erst, oder?
Ja. Jedenfalls ist, glaube ich, also für mich die spannende Frage, wie AR es wegsteckt. Auch diese, auch, ja, Demütigung ist immer ein großes Wort.
Julian Nagelsmann, klar. Und auf der Gegenseite, wer?
Thomas Tuchel. Heilige Makrele.
Da haben wir jetzt hier was aufgedeckt, was vielleicht den Stein ins Rollen gebracht hat.
Ja.
Der 18. August 2020, da sind sie aufeinander getroffen. Krass eigentlich.
Ach ja. Ja, das war dieses merkwürdige Turniermodus, wie es im Handball
ja
gang und gäbe ist.
Und wo waren da die Bayern? Die waren gar nicht dabei oder was, ne? Oder waren die in einem anderen Halbfinale?
Die waren ja in...
War vielleicht in einem anderen Halbfinale, ne?
Ja. Oder raus schon.
Wahnsinn.
Jedenfalls, ja, wie verkraftet Julian Nagelsmann das alles selbst? Ich glaube, er braucht auch jetzt ein bisschen Zeit, um damit...
voll.
Dann eine Meinung zu finden. Und wie, während hier Mats Hummels eingewechselt wird, in der 44.
Krass.
Schlotterbeck
geht, oder was?
Ja.
Ja.
Aber, also, unorthodoxer Move. Schlotterbeck scheint auch nicht verletzt zu sein, jedenfalls.
Ist übrigens auch wieder so geil, dass Thomas Müller da auch wieder gleich so einen Doppelpack schnürt, ne? Das ist auch wieder so,
Es passt zu so einem Spiel.
Ja.
Es bauscht sich eine wahnsinnige Erwartung auf und dann flattert da so ein Ball von Upamecano aus der 15. Reihe durch und Thomas Müller steht irgendwie zweimal mit seinem Knie an der richtigen Stelle.
Übrigens, um das nochmal kurz vollständig zu machen, die Bayern haben das natürlich gewonnen, die Champions League. Das war ja dieses, wo sie dann gewonnen haben.
Stimmt,
im Finale gegen
Paris.
Gegen PSG 1-0.
Das, ja, true.
Ja. Wo sie das Triple geholt haben.
Das Triple mit Dingsi.
Ja,
Bundeshansi.
Stimmt.
Bundeshansi Flick.
Ich finde, diesen Titel hat man komplett vergessen, oder?
Ja.
Weil das aber auch dieser merkwürdige Modus war und alles auch nicht so ernst genommen haben, dieses Final Four und so, das war alles ganz komisch.
Ja, und auch Corona sind jetzt so 2,5-3 Jahre, die sich nicht anfühlen wie 2,5-3 Jahre.
Ja.
Und,
Freistoß für Dortmund eigentlich?
Freistoß für Dortmund aus dem Halbfeld. Mal gucken, ob sie hier noch den Anschluss hinkriegen vor der Pause. Kommt nicht schlecht.
Ganz ehrlich, das ist also eine der größten Enttäuschungen in letzter Zeit ist dieses Spiel hier, also vom Verlauf einfach, ja. Dass die Bayern da jetzt schon 3-0 führen, ey, ganz ehrlich.
Ja.
Das ist jetzt auch nicht, was ist der beste Samstag des Jahres? Weiß ich nicht, stelle ich mir anders vor, den besten Samstag.
Ich will es nicht hoffen. Also ich habe noch Hoffnung an den Sommer, dass da noch ganz gute Samstage kommen mit, weiß nicht, Grillen und Freibad oder so. Aber klar, kann natürlich sein, dass für Sky der beste Samstag des Jahres noch schon rum ist. Dann ganz liebe Grüße.
Die Einschaltquote ist auch, glaube ich, rapide in Untergang nach dem 3-0. Wahrscheinlich schon sogar nach dem 2-0.
Ja. Also ja, nun lieber Nagelsmann, schließen wir das ab. Die Frage, wie, um es noch ein drittes Mal aufzumachen, wie geht er damit um, wie geht die Fußballwelt damit um? Wann meinst du, sehen wir ihn wieder an der Seitenlinie?
Erstmal fällt dir gleich das 4-0 vielleicht, wenn er es schlau macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das denn?
Das war...
Fuck, war das, sagt er auch.
Ja.
Kein Abseits, das wäre aber sowas von das 4-0 gewesen.
Ja.
Wenn Coman... da stolpert er bei seinen eigenen Füße, das ist natürlich bitter.
Fragt sich im Boden auch vielleicht?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist immer, das sind die bitteren Momente.
Ja.
Hä? Was macht er da?
Der tritt in den Rasen.
Boah.
Eklig.
Na gut. Wäre vielleicht auch des Guten zu viel gewesen, dieses Vierte. Also ich glaube, genau, wie du schon gesagt hast, er muss es erstmal verarbeiten und dann wird er sich auch darauf besinnen, dass er ein guter Trainer ist. Ist ja nicht so, dass er kein, also er ist ein guter Trainer und vor allen Dingen halt auch da leider, muss man sagen, schwieriger Mensch manchmal, ne? Also auch nicht der beliebteste so vom Auftreten her, ist halt auch extrem ehrgeizig und verbissen. Vielleicht eine Spur zu frech und zu jung für die Bayern.
Ja.
Hm. Ja.
Und hier Halbzeit ist in der Allianz Arena. 3:0 führen die Bayern zur Pause. Kobel schreitet
enttäuscht
vom Platz.
Den musst du jetzt auch wieder aufbauen, ey.
Ja. Ist so ein Arbeitstag, den sich, glaube ich, alle anders vorgestellt haben. Nur für die einen ist es halt positiver gelaufen als gedacht, für die anderen negativer. Und ja, Kimmich guckt das auch eigentlich so glücklich. Kimmich würde man das den Zwischenstand nicht ansehen gerade. Könnte auch 2:0 für Dortmund stehen.
Ja, das denke ich die ganze Zeit bei den Bayern. Aber ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, die sind dann auch in so einem Tunnel und denken sich so, okay, ja, wir finden es 3:0, aber jetzt hier nicht triumphal vom Platz tänzeln, sondern locker in die Pause gehen.
Ja.
Und dann, so wie wir auch, erstmal jetzt durchschnaufen.
Ja.
Und dann schauen, dass wir die zweite Halbzeit noch wieder genauso beginnen oder spielen oder wie auch immer. Und das werden wir auch machen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück hier zur kleinen Jubiläumsfolge 125. Haben noch gar nicht über die Hertha gesprochen, das machen wir gleich. Haben noch diesen Mörder-Teaser in Verbindung mit der Hertha und mit der Reportage offen. Die lösen wir gleich ein. Hoffentlich vergessen wir nicht wieder ein.
Ja.
Wie so häufig. Nein. Schreibst du die auf?
Ja.
Machst du ein Eselsohr? Sehr gut. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Bleibt dran. Bis gleich.
Bis gleich.
Ich kann mich nicht jedes Mal hinstellen und sagen, hoch, jetzt haben wir so viele Torchancen gehabt und hoch, da haben wir das Tor nicht getroffen und was weiß ich alles. Dann muss man es halt erzwingen, dann muss man halt dafür arbeiten. Und wir können uns jetzt nicht immer nur Puderzucker in den Hintern blasen, sondern wir müssen jetzt mal schnell schauen, dass wir da rauskommen. Denn, also ich weiß nicht, ich habe keine Lust, nächstes Jahr im UEFA Cup zu spielen, ohne jetzt den UEFA Cup abzuwerten. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es jemanden, der da gern spielen wird, ich nicht.
Ja, Oliver Kahn,
deinem legendären Tod.
Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Folge 125 von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir verfolgen hier live das deutsche Klassiko, den deutschen Klassiko, muss man ja sagen. Der FC Bayern München spielt gegen den BVB. Und man muss sagen, sie haben die Worte ihres ehemaligen Keepers berücksichtigt und führen hier mit 4:0 inzwischen in der zweiten Halbzeit. Ein kurioses Spiel,
ja.
Das schon kurios begonnen hat und wo alle Hoffnungen auf ein spannendes Duell verpufft sind, nachdem Upamecano früh da aus der eigenen Verteidigung
Kobel auf dem falschen Fuß erwischt hat,
ja,
genau. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und damit war das Spiel schon früh nach dem 2:0, nach der, ich glaube, der 17. Minute, nicht mehr spannend. Heißt das auch, die Meisterschaft ist nicht mehr spannend?
Das wird zu klären sein. Auf jeden Fall kommen die Bayern hier, sind jetzt Überzahl vorne. Mané verliert den Ball allerdings. Das wäre eine ziemlich gute Option. Das 5:0 gewesen. Wahnsinn eigentlich. Was steckte da nicht alles drin in diesem Duell? Aber es ist natürlich auch der Move gewesen der Bayern vor diesem Spitzenspiel, das Scheinwerferlicht und die Schlagzeilen in die eigene Richtung zu lenken und diesen Druck aufzubauen, den sie anscheinend immer wieder brauchen. Im Runtergehen, wir waren kurz in der Halbzeitpause, das machen wir transparent, noch einen kleinen Happen essen. Und haben dann auch festgestellt, es gibt eigentlich kein Team in Deutschland sowieso nicht, aber vielleicht sogar europaweit, das so sehr vom Hass auch lebt gegen sich wie der FC Bayern. Ich meine, gut, Real wird wahrscheinlich auch krass gehasst in Spanien und Barca und so, aber ist wahrscheinlich dieses Los der Spitzenteams. Aber es ist schon krass, dass die Bayern einfach so sehr immer wieder auch sich dadurch pushen können. Und dann diese Spiele gewinnen. In einer, auch in der Art und Weise. Sie gewinnen es ja nicht irgendwie 1:0 oder so. Jetzt gibt es Elfmeter wahrscheinlich. Aber Elfmeter für Dortmund. Aber es ist ja so, dass sie jetzt nicht da knapp gewinnen, sondern sie setzen immer gleich noch ein Ausrufezeichen. Ne, gleich.
Ja. Und das sind ja alle Situationen, die so eine Mannschaft auch zusetzen könnten. Also ich meine, neuer Trainer, sehr geräuschvoll auch der alte Trainer gegangen.
Ja.
Und die ganze Republik, die ganze Fußballwelt spricht drüber, zerreißt sich auch teilweise das Maul.
Ja.
Und da scheinen die wirklich so ein bisschen eine Art Kraftstoff zu sein für die. Da ziehen die noch Energie raus und kommen dann umso stärker zurück.
Ja.
Das ist schon eine enorme Kraft, während Emre Can sich hier den Ball zurechtlegt.
Wird jetzt passen, ich will jetzt hier nichts beschreien, aber wenn er den verschießt, ne? Ja. Das wird natürlich zur gesamten Spielgeschichte passen.
Vier der letzten
Spiele verwandelt. Emre Can tritt an, den warten wir noch ab und dann gehen wir hier in die, ja, macht da rein.
Sommer ahnt die Ecke, aber gut platziert.
4:1. Und dann haben wir noch zwei Teaser aufzulösen. Das machen wir natürlich auch gleich noch. Die Reportageempfehlung und der Teaser, der mit der Hertha in Verbindung steht. Aber ja, also wird die Meisterschaft dadurch jetzt, ist die entschieden, hast du gefragt, ne? Mhm. Ah ja, weiß ich nicht. Würde ich nochmal abwarten. Aber klar, ich meine, das ist natürlich...
Bayern jetzt 3 Punkte dann, wenn es so bleiben sollte, vor Borussia Dortmund in der Tabelle. Und klar, das ist aufholbar, es sind noch 24 Punkte zu vergeben, 8 Spieltage noch. Aber für jeden Stolperer der Bayern muss ja Dortmund auch da sein. Und die eigenen Stolperer haben die Bayern ja quasi frei.
Die Frage ist jetzt, geht hier nochmal was? Weil, also, Dortmund jetzt hier gerade nochmal kommt. Ja, es sind dann 2 Punkte Vorsprung, ne? 2 Punkte Vorsprung.
3 meine ich. Es war 2, klar, 2.
2, genau.
Für, so 3 Punkte
jetzt
für einen
Sieg. Zurück, jetzt genau, 3 gibt es einen Sieg.
Ja.
Macht
plus 2.
Ja. Ja. Ja.
Der Mathe-Podcast hier.
Ja, Doppelspitze, der Mathe-Podcast. Ja, Thomas Tuchel dürfte auf jeden Fall zufrieden sein mit dem Einstand bisher. Und wir nutzen die durchaus jetzt macht es ja gleich noch schnell das 4-2, aber ausplätschernden Vibes dieses Spiels mal dafür, kurz auf die Hertha einzugehen, denn die hat heute schon am Nachmittag gespielt in einem in der ersten Halbzeit stinkend langweiligen Match gegen den Sportclub aus Freiburg, in Freiburg. Und dann wurde das Ganze plötzlich turbulent in den zweiten 45 Minuten.
Auf jeden Fall, das Europaparkstadion hat da die neue Spielstätte des SCF, hat da zwei völlig verschiedene Halbzeiten gesehen, zwei völlig verschiedene Gesichter dieses Spiels.
Ja.
Und dann, ja, am Ende geht es 1-1 aus. Ein Punkt, mit dem man wahrscheinlich aus Berliner Sicht gegen Platz 4 in der Tabelle immerhin ganz gut leben können müsste. Allerdings war da auch mehr drin. Also gerade Dodo Lukubakio, die, wie der Kommentator meinte, tragische Figur
die
dieses Spiels.
Tragische Figur, ja, das finde ich. Der Kommentator war eh für den Arsch. Also, wie oft der da Müll erzählt hat, ey.
Ja.
Allein diese eine Szene, wo Freiburg-Spieler irgendwie auf Hertha-Keeper zuläuft oder Hertha-Verteidiger oder so und dann so, ja, und das gibt den Pfiff, gibt den nicht, kein Elfmeter. Nee, weil da auch einfach kein Foul war, du Depp.
Ja,
so,
ja.
Diese Szene wurde nicht mal in der Wiederholung gezeigt, weil sie einfach nicht diskutabel war.
Ja.
So, deswegen nur das kurz zur Einordnung zum Kommentar.
Ja, der hatte eine leichte Freiburg-Brille auf, hatte ich das Gefühl. Also der hat ja gerne einen Elfmeter gehabt. Und am Ende gab es dann noch so einen Freistoß, aus dem nichts wurde. Da hat er auch sich nochmal erbost darüber, dass es auch ein Einwurf sein müsse und in keinster Weise ein Foul.
Ja.
In der Nachspielzeit. Und ja, Freiburg geht in Führung durch einen mindestens kuriosen Freistoß. Grifo schießt den flach ins Torwart-Eck und irgendwie sehen alle Beteiligten nicht gut aus. Er geht durch einige Beine hindurch, er wird noch leicht abgefälscht von Marton Dardai oder einem anderen Fuß. Und dann ist Olli Christensen im Tor chancenlos. Ja. Hätte ihn wahrscheinlich sonst sogar gehabt. Aber es sieht einfach so slapstickartig aus, wie der Ball da durchtrudelt und ins Tor geht.
Ich meine, so eine Freistoßsituation, der war halt kurz vorm Strafraum, sind immer eklig. Ne? Gerade bei Freiburg weißt du, dass Grifo den einfach, dass er das kann.
Ja.
Und dann ja, hast du einfach so eine eklige Situation sowieso schon mal und dann ist die Chance schon mal größer, dass der reingeht. Dann geht er so komisch rein, ja, bitter.
Ist halt, es gibt ja seit einiger Zeit den sogenannten Mauerwurm, der sich da hinter die Mauer legt. Vielleicht muss man neben die Mauer auch noch einlegen. Der Nebenmauerwurm.
Ja.
Dann hätte er das verhindern können. Der hätte den Ball einfach wahrscheinlich auf die Nase bekommen, unsanft, aber zumindest wäre er nicht so in der Art und Weise reingegangen.
Der Mauerwurm wurde ja in dem Fall genau umgangen, weil sie den ja angestupst haben in die andere Richtung. Ne?
Mhm.
Das war ja dann der Freistoßtrick in Anführungszeichen, der jetzt auch kein Riesentrick war, aber so wurde die Richtung halt verändert und dann hat er geschossen. Ja. Schlecht verteidigt im Endeffekt auch von Hertha, muss man mal sagen.
Ja.
Ich glaube, das war jetzt auch das 3000. Tor nach einem Standard-Gegentor.
Noch ein Jubiläum.
Ja.
Und die Antwort der Hertha eigentlich gut. Lukubaku so ein bisschen glücklich dann frei durch, scheitert aber an Flecken.
Ja, da wäre der Ausgleich eigentlich schon fast gefallen.
Und die Hertha dann daraufhin auch präsent. Mir ist eigentlich gut gefallen, wie die Mannschaft darauf reagiert hat, auf den Rückstand.
Ja.
Es war kurz eingeblendet, die Wahrscheinlichkeit, die Siegwahrscheinlichkeit, für die Hertha 5% ausgelobt.
Ja.
Wer immer das wie auch berechnet hat.
Ja, das macht die Sky-Statistikabteilung, macht das natürlich.
Ja.
Da 300 Menschen jedem Spieltag am werkeln.
mit so einem riesigen Abakus rechnen die da die Statistiken aus. Und also die Hertha quasi chancenlos noch zu gewinnen, haben sie jetzt ja auch nicht, also sollten Recht behalten, aber trotzdem mit einer guten Antwort. Wahrscheinlich, weil sie diese Statistik nicht gesehen haben. Das hat sehr geholfen. Ja. Und ja, kommen dann noch zum Ausgleich.
Und zwar auch deswegen, weil zwischenzeitlich mal 4 Stürmer plötzlich auf dem Platz standen. Ne? Also mit den Startelf-Jungs da vorne, Konga und Luke Bacchio. Und dann aber auch mit Ngankam und Niederlechner. Die beide kamen.
Ja.
Und plötzlich standen da 4 etatmäßige Stürmer auf dem Platz und haben dann auch kurz nach der Einwechslung von Ngankam nämlich den Ausgleich gemacht, weil eben jener Ngankam sich sehr stark durchgesetzt hat im Zweikampf gegen Jonathan Schmid, war es, glaube ich.
Ja.
Der noch nicht so wirklich wieder präsent ist nach langer Abwesenheit auch. Egal, er ist trotzdem stark gemacht, setzt sich durch und schiebt dann eiskalt ein. Mega wichtiges Tor und ein Punkt, den man gerne mitnimmt am Abstiegskampf.
Auf jeden Fall. Ich meine, es ist am Ende, kann man sagen, zu wenig, weil Freiburg keine gute Leistung gezeigt hat.
Freiburg wäre heute schlagbar gewesen.
Ja, absolut. Und trotzdem ist halt ein Punkt, während hier ja, die Bayern wollten es auch zu schön spielen.
Ja, der hätte man selber machen können. Wenn er überhaupt abseits, also nicht abseits war.
Ja, das sieht nach abseits aus, ehrlich gesagt.
Schwer zu sagen.
Ja. Naja. Die hat auf jeden Fall einen Punkt vielleicht zu wenig, aber trotzdem einen Punkt gegen Platz 4. Mannschaft da oben aus der Tabelle ist natürlich immer was wert. Und vor allem Punkten. Ich meine, Schalke ist ja auch ein Verein, die waren mal auch abgeschlagen mit 9, 10 Punkten da hinten. Rückstand auf Platz 17 und haben sich dann auch mit hier ein Unentschieden, da ein Unentschieden dann so rangehamstert.
Ja.
Nach bester Bielefelder Manier.
Ja, eigentlich macht das der Bielefeld-Move.
Und dementsprechend muss man solche Punkte mitnehmen, muss man auch, auch zu schätzen wissen und es ist einfach, am Ende wird es auf jeden Punkt ankommen,
ja,
im Keller und dementsprechend dann doch die Belohnung für eine gute Leistung in Freiburg.
Ja, jetzt beim Blick auf die Tabelle, die anderen Partien sind ja für Hertha oder aus Hertha Sicht ganz gut ausgegangen. Also es gab einen, unter anderem einen 0-3 von Schalke gegen Leverkusen. Es gab einen 3-0 Sieg von Union gegen Stuttgart. Das sind ja unsere ärgsten Konkurrenten. Gestern hat schon Bochum einen Punkt geholt in Frankfurt. Bochum auch gerade echt in einer ganz guten Position, nämlich da sich ein bisschen rausgearbeitet mit 4 Punkten Abstand jetzt. Immerhin sind ja schon mal im Abstiegskampf echt fast Welten. Aber auch das kann wieder schnell zusammenschmelzen. Morgen spielt Hoffenheim noch und deswegen sieht es aktuell so aus, dass Hertha punktgleich mit Hoffenheim auf dem Relegationsplatz weilt. Beide haben 22 Punkte. Dann Schalke 21, Stuttgart 20. Das wird nach wie vor und bis zum Ende ziemlich sicher so ein Schneckenrennen werden. Und ich glaube, der Vorteil von Hertha ist einfach, dass Stuttgart diese Saison wirklich mit Labbadia und auch allen anderen Faktoren kein Spirit hat, den sie letztes Jahr vielleicht noch entwickeln konnten auch.
Mhm.
Das könnte ein Vorteil sein. Plus unser Restprogramm, dass wir alle Konkurrenten noch zu Hause haben, wie Bochum und Stuttgart.
Mhm.
Hoffenheim ist ja schon weg gewesen, leider mit der Niederlage, aber gut. Also Bochum und Stuttgart haben wir noch zu Hause, das könnte für uns sprechen, wenn wir bis dahin nicht irgendwie großartig noch kassieren. Leipzig kommt jetzt noch nach Hause und Bremen. Wir müssen ja auf die Heimspiele gucken, weil auswärts in Gelsenkirchen noch.
Ja.
Das könnte natürlich auch nochmal, das wird natürlich ein Knaller.
Ja.
Freitagabendspiel. Und ja, also auf jeden Fall ist es gut gewesen heute, auch für den Kopf, jetzt vor dem Duell gegen Leipzig vor allen Dingen, da einen Punkt mitzunehmen. So. Leipzig heute verloren.
Ja.
Spielt jetzt noch im Pokal gegen Dortmund, glaube ich, ne?
Ja, Dortmund-Leipzig. Ist jetzt unter der Woche. Ist ja auch spannend. Also die Bayern haben Freiburg vor der Brust, Dortmund hat Leipzig vor der Brust.
Mhm.
Und das sind ja auch keine einfachen Matches, die jetzt folgen auf diesen denkwürdigen besten Samstag aller Zeiten.
Der beste Samstag des Jahrtausends. Ja. Ja, also deswegen, ich glaube, dieser Punkt gegen Freiburg kann noch viel wert sein. Und im Zusammenhang übrigens nächstes Heimspiel gegen Leipzig. Und ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, dass es ein Jubiläum gibt bei der Hertha. Und zwar tatsächlich auf den Tag genau, ich glaube gestern oder so oder vorgestern, vor 30 Jahren erklang sie das allererste Mal die Hymne der Hertha. Nur nach Hause.
Frank Zander.
Gehen wir nicht. Frankie Zander. Ja. Sang zum ersten Mal im Olympiastadion diese Hymne. Das war irgendwie so ein, ich glaube, gar kein richtig krass wichtiges Spiel, aber nagel mich bitte nicht drauf fest. Kobel wieder mit einem Fehler. Und Musiala macht hier wahrscheinlich nicht das 5:1, weil Kobel ihn vielleicht doch wieder gut macht. Kobel heute wirklich rabenschwarzer Tag. Mhm. Naja, auf jeden Fall, heute vor 30 Jahren, oder vor 30 Jahren hat Frank Zander zum ersten Mal Nur nach Hause gehen wir nicht gesungen. In einer etwas anderen Textfassung übrigens. Und ich habe mir mal diesen Ausschnitt angeguckt von damals, da sah er noch ganz anders aus, ne?
Auch eine andere Verfassung, ja.
Ja, richtig, da passt auch das Wort Verfassung, ja. Und das war auch so eine geile, also du siehst einfach, diese Zeiten waren anders. Er ist dann mit so 4, 5 Mädels aufs Spielfeld gelaufen, leicht bekleidete Cheerleader-Mädels, die dann irgendwie so im Hintergrund so ganz komisch so getanzt haben, während er dieses Lied, ziemlich sicher Playback gesungen hat. Und also ganz merkwürdige Show. Die Fans kannten das ja noch nicht, haben es dann irgendwie doch auch mitgesungen. Es war alles sehr, sehr bizarr. Naja, und jetzt eben dieses 30-jährige Jubiläum. Es gibt jetzt auch noch ein Buch dazu übrigens von einem Journalisten, der diese Hymne irgendwie nochmal so nacherzählt, wie die entstanden ist. Die ist wohl übrigens auf Ibiza entstanden.
Ach ja. Ibiza Party hier, so ein klassischer.
Ja, Frank Zander ist dahin mit seiner Crew, mit seiner Text-Crew. Machen ja viele große Künstlerinnen und Künstler, dass die so sich zurückziehen auf so eine Insel.
Ja.
Und da hat er dann getextet.
Gerne am Pool entstehen die besten Songs auch. Ja. Dass man ein bisschen chillen kann.
Ja.
Auf andere Gedanken kommt, auf andere Melodien auch.
Ja. Ja. Heute, vor 30 Jahren, wir sagen einfach heute jetzt, die Hertha-Hymne zum allerersten Mal. Nur nach Hause gehen wir nicht. Jetzt ist sie natürlich ein Klassiker. Der Text ist ja auch irgendwie sehr special, ne? Also ist keine, ich sag mal so, gut, in Bochum läuft Herbert. Und die haben, glaube ich, auch noch eine andere Hymne so. Aber es, ist schon was Einzigartiges in der Bundesliga. Und ich glaube auch, das ist ja für die Hertha auch immer wieder wichtig, diesen Identifikations-Joker zu haben überhaupt. Weil letztendlich ist nicht viel Identifikation. Oh, das ist gut gespielt. Wenn das ein Tor ist, dann abseits.
Abseits.
Identifikation? Ja, genau. Hat Hertha nicht viel? Ist das wirklich abseits?
Oder muss ja der Doktor Videoschiedsrichter nochmal ran?
Naja, ist aber. Hätte er vielleicht den anderen nochmal durchlaufen lassen sollen. Ja, aber diese Hymne, ich glaube, die schafft doch mit das größte Zusammengehörigkeitsgefühl und das größte Berlin Feeling im Stadion auch. Sie haben es ja mal kurzzeitig durchs dicke B ersetzt von Seed. Das kam überhaupt nicht gut an, verständlicherweise.
Ja, mal eine kurze Phase.
Ja. Und jetzt ist Frank wieder back und schon seit längerer Zeit und jetzt eben dieses 30-jährige Jubiläum.
Krass.
Ja, das ist wirklich...
Ein
zeitloser Klassiker. Und den zweiten Teaser können wir auch gleich noch einlösen, damit wir es nicht vergessen. Ich sprach ja von einer Reportage, die man sich angucken kann bei YouTube. Und zwar hast du einen Verdacht eigentlich? Weil ich hatte ja gesagt, es geht um einen Mann, der eigentlich jedes Mal, wenn wir hier aufnehmen, auch zu hören ist.
Also es gibt ja Gäste, die wir sehr oft haben, wie Christian Streich, wenn er wieder in der PK was Lustiges gesagt hat.
Aha.
Aber jemand, der jetzt jedes Mal, und da hat es geklingelt bei mir, der ist ja vermutlich im Intro zu hören,
habe ich
mir
gedacht. Richtig, gut kombiniert.
Und da ist ja zum Beispiel, also Thomas Doll würde mir einfallen.
Aha. Wer noch?
Da ist auch noch ein gewisser Rudi Völler zu hören.
Mhm. Okay, was ist dein Tipp? Wer könnte es sein?
Ich meine, Rudi Völler, er hat ein Abenteuer oder so.
Es geht um ein Abenteuer.
Ich meine, Rudi Völler ist jetzt Abenteuer DFB. Ich weiß nicht, ob das jetzt in die Richtung geht. Ich würde Thomas Doll sagen.
Ja, das ist auch natürlich richtig. Denn Thomas Doll, das haben viele gar nicht mitbekommen, inklusive mir, ist Trainer in Jakarta. In der indonesischen Metropole und Hauptstadt auch. Jakarta. Und der NDR, der Norddeutsche Rundfunk, hat ihn dort besucht und eine Reportage über ihn gemacht, über seine Zeit bei Jakarta. Und es gab ja dieses, erstmal ist das extrem spannend, ihn zu sehen, mit so ein bisschen Abstand zu seiner Zeit in Deutschland. Da war er dann auch bei Hannover noch und so und klar, Dortmund und HSV und so, wissen wir.
Ja.
Und ihn jetzt da zu sehen, ganz anders, also nochmal Vater geworden, so, das ist alles auch so ein bisschen, naja, cheesy und so ein bisschen komisch auch, weil die auch so eine Fernbeziehung führen, dann telefonieren die da immer und sind dann immer irgendwie so mit Videocalls und hält dann so das Handy in die Kamera und sagt, ja, guck, das ist meine Frau, hören die Kinder und so. Ist er also super happy auch und so, das nehme ich ihm auch ab, ist trotzdem so ein bisschen skurril und es ist aber einfach ein sehr spannender Einblick in ein Trainerleben in einem Land, was eben nicht so für diesen Fußball, den wir aus so einer westeuropäischen Perspektive immer so wahrnehmen, kennen. Und die sind extrem fußballverrückt natürlich da in Indonesien. Und das hatte ich schon fast vergessen. Das zeigt ja schon allein unsere Ignoranz wieder. Dieses krasse Stadionunglück. Und ich glaube 150 Toten oder so. Also wirklich eine krass hohe Opferzahl auch in Indonesien. Und er war dann zeitgleich eben auch Vereinscoach noch. Oder ist immer noch, aber war sozusagen da auch Coach gerade mit seinem Club. Mhm. Und das war ein anderes Team, was betroffen war. Aber dann war die Liga erstmal pausiert für mehrere Wochen und dann wurde auch erstmal ohne Zuschauer weitergespielt und so, weil das war halt ein krasses Unglück, wenn das in Deutschland passieren würde, 150 Tote, ne? Also da wäre auf jeden Fall auch erstmal Stillstand in der Liga.
Ja.
Das fand ich noch interessant, die Dimension einfach generell, wie er da so arbeitet und lebt in dieser Stadt. Er wohnt in so einem riesigen Hochhaus und ist da irgendwie immer so im Gym auch und irgendwie, es ist so ein Mix aus, ich glaube, er ist da schon happy, das ist ein Abenteuer wirklich, aber er wirkt auch manchmal so ein bisschen einsam, weil seine Frau auch irgendwie dann zwischen Ungarn und da pendelt, hat er erzählt. Trotzdem ist es irgendwie auch der alte Thomas Doll mit dieser Art und Weise, wie er immer spricht, ne? Das ist hier, das sind meine Jungs, ja? Und hier Jakarta, das ist ganz anders, ja? Und ich sag dir ganz ehrlich, das ist für mich das beste, größte Abenteuer meines Lebens, ja? Und dann sagt er irgendwie, ja, also es ist irgendwie interessant, ihn wiederzusehen mal. Und er hat sich verändert. Hat sich aber gut gehalten auch körperlich. Ist ja nur am Train, wie gesagt.
Ja.
Und kann ich sehr empfehlen. Können wir vielleicht hier verlinken. Thomas Doll in Jakarta. Und hat irgendwas so einen Untertitel, kann ich nochmal nachgucken. Aber eine ganz spannende Reportage.
Ist wirklich spannend. Ich finde es immer sehr aufregend, so Leute zu sehen, die man lange nicht mehr so aktiv wahrgenommen hat. Von denen man irgendwie weiß, die geistern dann noch irgendwo rum. Aber man weiß gar nicht so genau, was die machen. Während Dortmund hier
2-4.
Zum 2-4 kommt durch Malen.
Ja, Thomas Doll in Jakarta, Fußballabenteuer in Indonesien.
Ja.
Eine NDR-Doku. Der Nordische Rundfunk macht ja echt gute Dokus, muss man sagen.
Ja.
Auch so, ich meine, ich finde es krass, dass die dahin gehen, also dass die das Geld sozusagen, das Budget bekommen, nach Indonesien zu fahren und dann diese Reportage machen, kann man sich auch darüber unterhalten, ob das jetzt gut investierte Gebührengelder sind, aber es ist trotzdem ein spannender Einblick so.
Voll. Und ich finde es, wie gesagt, spannend, dann zu sehen, wie so Leute sich auch entwickelt haben, wenn sie auch gerade in eine ganz andere Ecke gehen oder ganz, ja, was anderes ja nicht machen, das ist ja auch Fußball, aber trotzdem, ja, ist spannend. Und auch eben mit so einem Protagonisten, den man kennt, dann auch so eine Fußballwelt sich zu erschließen, die einem völlig unbekannt ist bisher.
Ja.
Also verlinken wir euch in den Shownotes und dann könnt ihr da reinklicken. Während Dortmund jetzt hier nochmal anrennt, aber ich meine, die reguläre Spielzeit ist abgelaufen.
Ich weiß gar nicht, wie viel Nachspielzeit ist überhaupt. Aber ja, es ist irgendwie auch wieder so ein bisschen witzig. Da wird sich Thomas Tuchel wahrscheinlich mega drüber aufregen, dass sie noch zwei Dinger kassiert haben, um irgendwie noch was Negatives zu finden. Aber es ist schon auch so ein bisschen weird, dass sie da jetzt irgendwie gerade noch so gar nicht mehr auf dem Rasen stehen, gefühlt.
Ja.
Und das ist natürlich fahrlässig irgendwie auch, ne? Weil.
Und dann ist Schluss.
Nee?
Nee.
Dachte ich aber auch.
Nee, gibt nochmal einen Freistoß.
Aha, okay.
Für die
Genau. Thomas Doll in Jakarta. Hat auch einen Hanno Behrens mitgenommen aus Deutschland, der mal bei Rostock auch gespielt hat. Und Thomas Doll kommt ja aus dem Norden, deswegen war der NDR ja auch da, so. Aus MacPom. Und das fand ich interessant. Der hat zum Beispiel nicht so wirklich Fuß gefasst da, weil er mit dem Klima nicht klarkam. Weil das ist ja super schwül die ganze Zeit und sehr warm. Und drückend und halt nicht so eine trockene Hitze.
Ja.
Und damit ist er körperlich nicht klargekommen, Hanno Behrens. Und ja.
Ist auch sehr speziell. Also ich glaube, man hat so die Hoffnung, dass man sich irgendwann akklimatisiert, aber das muss sich nicht unbedingt einstellen. Und dann ist es halt keine gute Ecke. So eine Luftfeuchtigkeit.
Ja. Ja, kann ich euch sehr empfehlen. Verlinken wir in den Shownotes auf jeden Fall. Und ja, blicken jetzt hier noch die letzten Sekunden des Klassikos an. Dann geht es unter der Woche weiter, können wir schon mal vorzeichnen. Pokal haben wir gesagt, ne? Mhm. Bayern spielen zweimal gegen Freiburg, sowohl Pokal als auch dann Liga. Und dann geht es schon gegen City. Das werden jetzt echt spannende Wochen für Thomas Tuchel und den FC Bayern. Und was mir gerade noch einfiel, weil vorhin auch das Thema war, ich glaube, Philipp Lahm meinte das im Vorgespräch auch bei Sky, bei FC Bayern wird es nie langweilig. Es gab ja auch diese Episode mit Neuer und mit Sommer jetzt, weißt du, mit dieser Verpflichtung von Sommer und so. Und seitdem gucke ich immer mal wieder auch beim FC Bayern Kanal rein, Videokanal bei YouTube. Und sie natürlich auch diese Tuchel-Verpflichtung haben sie groß dokumentiert, klar, das lassen sie sich nicht nehmen, ist ja logisch.
Ja.
Und man kriegt ja immer so ein bisschen Einblicke auch einfach in die Größe dieses Vereins. Ne? Also so, er wird dann da so durch die Katakomben geführt und so, und das ist schon einigermaßen absurd mit anzusehen. Und geht dann in die Kabine rein, streicht dann so über das Trikot von Choupo-Moting und sagt, oh Gott, hier der arme Junge schon zum dritten Mal jetzt bei mir unter meiner Fittiche.
Ja.
Und so, ne? Also, ja.
Krass, ja, unter der Woche, um das noch zu komplettieren, Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin und Bayern Freiburg am Dienstag. Und am Mittwoch dann Nürnberg-Stuttgart, auch interessantes Duell. Und Leipzig-Dortmund.
Wollen wir das noch schnell tippen, die Pokalrunde? Wir haben ja vorhin uns so ein bisschen so einen Tipp, haben wir da noch rausgehauen. Du hattest, glaube ich,
3-1 Bayern, hätte ich gesagt.
Ah ja, okay. Warst du näher dran auf jeden Fall. Ganz klar. Ich hatte 2-1 Dortmund. Werde ich auch nie wieder machen, da auf Dortmund tippen in dem Spiel. Sehe ich gar nicht mehr. Mache ich nicht mehr.
Frankfurt-Union.
Eintracht Frankfurt ist nicht gut drauf aktuell. Das hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Ich glaube, zum einen Verletzungspech. Da ist zum Beispiel ein Lindström ausgefallen. Aber auch so eine generelle, ja, vielleicht ist die Anspannung so ein bisschen da raus. Nummer, spielen jetzt zu Hause, sind eine Pokalmannschaft. Union allerdings sehr, sehr gut drauf. Boah, das ist wirklich ein super Spiel. Ich würde mal schätzen, das geht in die Verlängerung sogar. Und dann macht Union das, denke ich. Weil Frankfurt irgendwie echt wirklich gerade struggelt.
Okay, Union nach Verlängerung, sagst du. Ich glaube auch, dass Union das macht, ehrlich gesagt. Ist da langweilig?
Ich glaube, ja, oder? Ich weiß, also, ja.
Regulären Spielzeit.
Okay, ja.
Das war hier so.
Auch bemerkenswert, dass Union da wirklich die ganze Saison da oben bleibt. Das ist wirklich eine krasse Leistung nach wie vor.
Ja. Bayern-Freiburg,
ja, klare Sache. Werden sie gewinnen.
Ja.
3-0. Jetzt ist Schluss. Tuchels Premiere im Bayern-Dress, hätte ich es gesagt, an der Seitenlinie. Glückt, 4-2. Gewinnt der FC Bayern. Und damit dürften alle in der Führungsetage erstmal wieder ihr Ego gestärkt haben.
Ich sag 3-1 Bayern. Und Nürnberg-Stuttgart.
Oh, auch ein schönes Match.
Ja.
Sehr schönes Match. Ich sage, die Glubberer. Ich glaube, die gewinnen das. Auch ein enges Match mit Sicherheit. Könnte auch in das Elfmeterschießen gehen und dann macht der Club das. Ich sag 2-2 nach regulärer Spielzeit, dann Verlängerung, passiert nichts mehr und dann Elfmeterschießen. Und der Club zieht dann eben ein. Um was geht's hier bei unserem Tippspiel? Machen wir einen Einsatz noch irgendwie? Ein Snack der Wahl muss der Verlierer stiften, ja?
Ein Snack der Wahl, ja.
Ja. Also nach Wahl des Gewinners.
Ja. ich glaube, dass du sagst, Nürnberg gewinnt nach Elfmeterschießen?
Ja.
Ich glaube, Stuttgart gewinnt das.
Ja.
Mit 2-1.
Gut.
Und
oh ja, auch noch ein spannendes Duell jetzt.
RB, BVB.
Ja.
Da glaube ich, dass
die Gewinner, die Verlierer des Spieltags.
Ja, wirklich. RB verliert 3-0 gegen Mainz.
Noch bitter eigentlich, ey.
Und Dortmund 4-2 gegen die Bayern. Das ist wirklich ein gebrauchter. Also da würde ich sagen, unterschreibt niemand den Claim, der beste Samstag des Jahres. Wenn das für die beiden Teams der beste Samstag des Jahres ist, dann möchte man in diesem Jahr echt nicht stecken bei denen.
Vielleicht auch Leipzig zu Hause. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Die verlieren zu Hause gegen Mainz. 0-3, wirklich.
Also wer steckt die Schlappe besser weg, ist ja da eigentlich die Frage. Ich glaube, dass der BVB das gewinnt mit 2-0. Ein frühes Tor, ein spätes Tor.
Ja, oh, ganz ganz schwer.
Das ist so ein ganz langweiliges Spiel, wo am Anfang fällt ein Tor und ganz am Ende noch eins. Und dann hast du so ein 2-0 und hast aber nie ein Tor gesehen gefühlt.
Ich befürchte, dass das ein Spiel ist, wo Leipzig irgendwie das gewinnt. Weil, keine Ahnung, die haben ja den Pokal letztes Jahr auch gewonnen. Mhm. Und wenn sie noch einen Titel holen wollen dieses Jahr, dann wird es wohl auf den Pokal hinauslaufen, würde ich jetzt mal so ganz mutig tippen.
Ja.
Dementsprechend glaube ich einfach, okay. Also, sagen wir mal so, vor diesem Spiel hier heute hätte ich gesagt, Dortmund macht das, ne?
Mhm.
Ganz klar.
Ja.
Jetzt bin ich da ein bisschen skeptisch, weil das ist schon, es ist jetzt nicht mehr so viel Abstand dahin, es ist Mittwoch, das sind 2-3 Tage, so, Sonntag, Montag, dann fährst du da schon hin wahrscheinlich.
Ja.
Das heißt, kann Vorteil sein, dass du sozusagen direkt einfach weitermachst, ohne viel nachzudenken, oder du, ja, hast es doch nicht so richtig rausgeschütteln können bisher. Ich glaube, Leipzig macht's mit einem 2-1.
Okay. Vielleicht fahren die auch direkt nach Leipzig weiter, aus München?
Also die Zugverbindung gibt's mit Sicherheit.
Ja. München.
München-Leipzig.
Ist halt die Frage, ob du von München nach Dortmund zurückfährst und dann übermorgen.
Ja, ja, ist echt die Frage, ne?
Nach Leipzig zu fahren. Na, ist immer Samstag heute, ne? Der beste
München
Samstag.
Ist halt einfach auch so weit im Süden.
Mittwoch, 4 Tage.
Ja, gut, die werden natürlich wahrscheinlich echt einfach jetzt im Jet, wahrscheinlich den Jet da. Dann geht's schnell nach Dortmund.
Aber gejettet.
Regeneration, zack, zack.
Kann schon sein, ja. Ja, bedroppelte Minen auf der Tribüne da in Schwarz und Gelb. Auch Wolf-Christoph Fuß sieht auch ein bisschen bedroppelt aus. Hat er sich wahrscheinlich auch irgendwie anders vorgestellt, das Spiel. Auch wenn man ja mit 6 Toren da ganz gut bedient war als Kommentator / neutraler Zuschauer. Ja, was nimmt man mit aus diesem Spieltag?
Die Bayern sind back. Tuchel feiert einen grandiosen Einstand. Die Bayern-Family ist wieder united. Ja. Nur einer hat schlechte Laune und sitzt in seinem Eigenheim irgendwo in Münchner Stadtrand und versteht die Welt nicht mehr.
Und das ist Lothar Matthäus.
Ja. Ja. Nee, ich hätte gesagt Julian Nagelsmann.
Ach so, ach der auch, ja.
Ja. Denkt ihr irgendjemand mal an Julian in dieser schwierigen Zeit? Wirklich jetzt
ich
mal.
Ich habe Julian Nagelsmann schon wieder vergessen.
Das ist wirklich, du vergisst den einfach. So, lass mal kurz hören, was Reus sagt nochmal.
Ja.
Der findet ihr meistens ganz... Naja, sollte viel auf dem Kobel erklären. Ja gut, lass uns das gleich nochmal nachgucken hier und die ZuhörerInnen jetzt mal in den Abend und in den Tag entlassen. Sie hören es vielleicht morgen ja erst am Sonntag. Das Wetter ist auf jeden Fall ein schönes Podcast-Wetter aktuell. Es tröpfelt, der März hat sich regnerisch verabschiedet, der April ist da. Wir nehmen am 1. April auf und ja, nächste Woche sind wir schon wieder schlauer, wie das alles hier weitergegangen ist.
Auf jeden Fall. Morgen warten ja noch 2 spannende Partien auf uns. Köln-Gladbach, das Rhein-Derby. Und Bremen-Hoffenheim, wo wir darauf hoffen müssen, dass Bremen da uns die Hoffenheim,
ja.
die Hoffenheim, die TSG Hoffenheim, so ein bisschen, dass die nicht wegziehen. Weil wenn ja. Hoffenheim gewinnt, sind die 3 Punkte weg von uns.
Ja.
Und dann tut sich der Graben auf, so zwischen 16. und 15.
Das werden sie aber schon machen. Mit der neuen Sturmhöfung Deutschlands, Niklas Füllkrug.
Ja.
Der die Nationalmannschaft jetzt rettet.
Lücke.
Das ist auch so absurd einfach.
Ja.
Also das wurde im Jahr gesagt, Niklas Füllkrug wird der neue Star in der, in der Nationalmannschaft. Da hättest du ja auch gedacht, genau.
Ja.
Ja, ist klar. Ach, war das irgendwie verrückt. Verrückte Zeiten sind's, verrückte Zeiten. Aber wann waren sie mal nicht verrückt, ne?
Eben.
Also,
und in diesem Sinne.
Ja, wir kommen wieder, wahrscheinlich in 2 Wochen erst. Jetzt ist ja erstmal Ostern, Osterwochenende.
Genau. Ja.
Das ist nochmal natürlich eine Zeit, wo wir auch Eier suchen werden und entspannen. Und dann kommen wir danach wieder, also ja, an dem Wochenende da drauf.
Genau, der 16. quasi.
Ja. Müsste das sein.
Und dann werden wir schon wissen, wie Thomas Tuchel sich eingefunden hat, ob Julian Nagelsmann sich nochmal meldet. Vielleicht ruft er bei uns an und
das ist ja sogar auch die Woche, wo wir dann wieder da sind, nach City wahrscheinlich sogar schon. Ne? Also nach den Heimspielen in der Champions League müsste das sogar eigentlich
ja,
schon sein.
Ja, ja. Erst Pokal und die Woche drauf ist dann CL, wie wir ja sagen.
Wie wir Fußballfreaks ja sagen. Ach ja, herrlich. Ich guck mal kurz, ob das wirklich auch stimmt, was wir hier erzählen. Aber ja, Viertelfinale ist am 11. April, spielt City empfängt die Bayern. Ach, das wird auch ein Leckerbissen noch.
Ja.
Wahnsinn. Okay, gut.
Supi, komm gut Sinne. In die Woche. Und in die Woche drauf. alle besten Wünsche.
Ja.
Und dann hören wir uns demnächst wieder.
Bis dann. Macht's gut.
Ciao. Ciao.